Teilnehmer bitte sprechen.
Auf los geht's los. Genau, also letzte Woche hatten wir ja über, im weitesten Sinne, also den Trialog so ein bisschen ausgewertet und sozusagen hatten ja drüber gesprochen, wie das denn eigentlich so ist, mit dem, dass man irgendwie so ein Problem dann hat, das Geld in Anführungszeichen zu verteilen. Und das ist ja die eine Seite von dem, sag ich mal, Merksatz oder wie auch immer, von dem Schlagwort, was ich mir jetzt immer so gemerkt hatte, sozusagen Aneignung und Verwertung von Überfluss zugunsten Dritter. Und dieses zugunsten Dritter, das haben wir ja letzte Woche, besprochen, wie das zum Beispiel funktionieren kann, also mit dem Trialog, dass da irgendwie sozusagen Geld als Möglichkeit zur Verfügung steht, wo man dann irgendwas damit macht. Und so weiter. Und jetzt wollte ich nochmal die andere Seite beleuchten, nämlich diese Aneignung von Überfluss. Also ich hatte mir dann so überlegt, jetzt müsste ja aus der Erfahrung, weil das ja, sage ich mal, es hat ja funktioniert mit dem Trialog, also es ist eine Summe Geld zustande gekommen, der Trialog hat stattgefunden und alle waren glücklich, da müsste doch jetzt eigentlich sowas einsetzen wie sozusagen so eine Art Goldrausch, dass man jetzt sozusagen hingeht und nach Überfluss sucht, um den eben sozusagen zu verwerten. Das müsste doch eigentlich jetzt die Folge sein, weil das ja, man hat erstmal sozusagen, also im Sinne von, lässt sich das Experiment Trialog wiederholen. Das ist das eine, was mich interessiert, und das andere, das andere wäre sozusagen, ob man, wenn man jetzt daran denkt, dass man jetzt sozusagen alle seine Umgebung nach Überfluss durchsucht und den versucht zu verwerten, ob man dann nicht wieder sozusagen in so eine Wachstumsfalle reintappt.
Naja, das kann schon sein, aber das wäre ja, so ein Problem hätte ich gerne, aber du siehst ja, also das Problem hätte ich, erstens hätte ich das Problem gerne, zweitens kriegt man Probleme, die man gerne hätte, kriegt man nicht so leicht. Und drittens ist es genau aus dem Grunde, nämlich wie du meinst, es müsste ja jetzt eigentlich so eine Art Goldrausch stattfinden. Antwort, nö, das passiert eben nicht. Das kann man auch erklären. Schön, dass du das ansprichst. Tatsächlich, es ist nämlich nicht so einfach. Also, ich hatte vor dem Trial, das hat nicht geklappt, ich hatte, um ein einfaches Beispiel zu wählen, weiß ich, mit wem hatte ich drüber gesprochen, mit Julia, ich weiß nicht mit wem. Also hier ist Folgendes passiert, wir haben hier einen Bauern, der schlachtet ab und zu Rinder, der darf das machen, ab und zu einen Rind schlachten, einen Eigenbedarf, und dann beliefert er seine Nachbarn mit Rindfleisch. Das darf er machen, und dann fällt natürlich auch eine ganze Menge an Schlachtabfall ab und unter anderem auch Pansen. Und nun habe ich einen Hund, und dann habe ich ihn gefragt, und diesen Schlachtabfall, den schmeißt er weg, also das heißt, er gibt er den Vögeln hier und den Viechern im Wald. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich einen Pansen haben kann. Und dann hat er mir einmal zwei gegeben. Das war so viel, dass ich nun wirklich zu viel hatte. Also wir haben ja hier einen alten Bauernhof, wir haben hier geeignete Scheunen, wo man das aufhängen kann. Das stinkt ja furchtbar zum Trocknen. Klappt alles wunderbar. Wir haben alte Ketten, Haken, alles da. Es klappt alles. Ich hänge ihn auf, ich werde trocknet. So, dann hatte ich zu viel. Dann habe ich entsprechend, irgendwann ist es dann doch gammelig geworden, als er dann getrocknet war, dann fing dann doch an zu gammeln. Dann musste ich die Hälfte wegschmeißen. Dann habe ich gesagt, na, das ist ja jammer schade. Dann habe ich gedacht, naja, im Grunde ist das überflüssig. Also der schenkt mir diesen Pansen, ich habe den an den Hund verfüttert, der kriegt davon so. Und dann kam ich auf die Idee, naja Gott, ich könnte doch auch mal, ich habe mich erkundigt, was kosten 500 Gramm getrockneter Pansen, der wird für 8 Euro angeboten, kannst du kaufen. Habe ich gedacht, naja Gott, dann, wenn ich den hier überflüssig habe, das ist diese Arbeit da, den aufzuhängen und so, das kann man ja kaum zählen, und es ein bisschen Arbeit ist, das zu schneiden, wenn er getrocknet ist, dann frage ich doch mal, ob Leute für 500 Gramm, verkaufe ich für 7 Euro, oder beziehungsweise verschenke ich, und bitte um eine Spende für 7 Euro in den Trialog. Na? Das ist ja genau dieses, wäre genau dieses Prinzip. Du hast etwas überflüssig, und du verschenkst es, und bittest eben zugunsten eines Dritten, bittest du um eine Gabe, in dem Fall 7 Euro. weil ich dachte, es gibt bei Twitter doch bestimmt irgendwelche Hundefreunde, die das gerne hätten. Und die Portokosten würde ich sozusagen von dem Betrag abziehen. Das sind dann so, weiß ich nicht, 2 Euro Portokosten oder irgend sowas, 2,50 €. Und dann kommen, weiß ich nicht, 5 Euro zustande oder irgend sowas. Nö. Null. Keiner hat es haben wollen. So, ne? Also du siehst, also es klappt nicht so ohne weiter. Das ist ganz genau der Punkt. Du musst sehen, also du hast nicht einfach Überfluss, Frank, sondern du kannst gar nicht wissen, was überflüssig ist und was nicht, sondern erst im Fall der Information. Und es reicht nicht, dass ich es überflüssig habe oder dass ich darüber informiert bin. Du musst auch noch informiert sein. Also ich, dass ich es habe und du, dass du es brauchst. Und dann auch das.
Dass man es haben will.
Genau.
Also wenn ich so ein Hundebesitzer bin, nicht, die sind ja inzwischen allerfeinstes Dosenfutter gewohnt und Leckerli und was nicht alles und jetzt einfach von einem Fremden, aus einer fremden Quelle sozusagen Pansen zu
Da haben wir
nehmen,
genau,
ne, da ist doch sofort ein Widerstand.
das ist ja ganz genau diese Empfindlichkeit. Das kommt eben durch so eine Wohlstands, genau, wieder jetzt genau das, was der Andreas anspricht. Ganz genau das. Ob das, ich glaube nicht, dass das zutreffend ist, weil Pansen ist so schwierig, nicht? Aber lass mir das mal. Aber im Prinzip, Andreas, im Prinzip könntest du recht haben. So, du könntest recht haben. Aber genau das ist der Punkt. Ne? Es reicht nicht allein, dass ich weiß, ich habe etwas überflüssig. Und es reicht dann auch nicht, wenn du sagst, ja, du könntest es gebrauchen, sondern naja, Bezugsquelle. So, wer ist das eigentlich? Und so weiter. Und bei diesen Pansen ist es ja auch nur eine Sache der Hygiene und so, denn ich habe das zwar sauber gemacht, aber im Prinzip ist es genau diese Empfindlichkeiten, fallen alle an. Das ist ja auch der Grund, weshalb man so etwas dann gewerblich macht. Und wenn man das dann gewerblich macht, muss das alles mehrfach kontrolliert werden und so weiter. Und du weißt genau, wovon ich rede. Und das gilt
Ja.
für alle anderen Dinge im Prinzip
Also
auch.
von einem Fleischer, wenn der in der Gegend, wenn der gesagt hat, ich habe so viel jetzt, das gebe ich jetzt mal für 2 € weniger raus, dann wird er die lange Schlange vorm Laden haben, nicht?
Genau.
Weil die Quelle klar ist, nicht?
Genau.
Und
Ganz genau.
ja, genau.
Genau. Also das ist ganz genau, das ist ein schöner Punkt. Ne? Es geht um die Referenz. Also hier hast du die Bezugsquelle. Nehmen wir mal Rudolf die Referenz. Ne? Woher weiß ich, was das ist und wer das ist? Und genau, KZU, Kommunikation zwischen Unbekannten, da weiß man es plötzlich. Das ist ja auch der Grund, weshalb zu einem gewissen Grad die Erwerbsarbeit natürlich wo solche Kontrollen dann auch geleistet werden können, auch Garantien nicht nur versprochen, sondern auch tatsächlich eingehalten werden können. Das ist ja der Grund, weshalb man sagen kann, das ist verlässlich. Das ist es zu einem gewissen Grad ja auch, dass man das gewerbsmäßig macht. Zu einem gewissen Grad ist es so. Aber eben, wir sind ja längst über den Rand hinausgewuchert. Also
Es gibt was, mir fällt noch was ein, was also was ich auch selber erlebt habe. Das ist also man macht schlechte Erfahrungen und das entwickelt sich so eine Blasiertheit.
genau.
Also ich habe bei eBay bestellt, da ich wollte einfach einen anderen Lautsprecher für meinen Computer damals. Und dann waren da aus einer ganz guten Produktreihe waren da welche angeboten, relativ günstig. Und dann habe ich gesagt, bestelle ich die. Und was kam, war ein riesiger, labbriger Karton, den der Postbote nicht mal tragen konnte. So, den hat er hinter sich hergezogen. Ich habe da noch Fotos bei Flickr von. Also, weil es musste ich als Drohung ins Internet stellen. Auf jeden Fall hat der und dann waren da drin, waren dann genau die Teile, die dazu nötig waren, aber die Kabel waren rausgerissen, einfach so reingeschmissen, dann waren da noch so 3 zusammengeknüllte Zeitungen. Alles schlackerte drin rum, flog gegeneinander. Der Karton war also ein Beispiel für Instabilität und war auch noch nass. Und da waren jetzt die Dinger. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das nicht an. Dann hat er gesagt, wie, das nehmen Sie nicht an? Ja, dann, nee, Sie müssen das selber zurückschicken. Naja, gesagt, ich nehme das nicht an. Dann hat der Postbote das eingepackt und sozusagen mit der Drohung, dass da jetzt also sozusagen Forderungen auf mich zukämen, weil ich müsste das ja zurückschicken. Und dann haben mehrere Kontaktversuche haben nicht gefruchtet. Und mein Paket, dieses von mir, das dieses an mich adressierte, nun in meinem Besitz befindliche, aber mir nicht gehörende Paket, ist jetzt nach Düsseldorf oder Köln gewandert. Da haben die so eine Poststelle. Und dann habe ich also mehrere Male mit denen telefoniert. Also die Kosten, die ich jetzt hatte, um das Ganze wieder loszuwerden, die überstiegen dann schon am Ende die Kosten, die sozusagen der Erwerb. Und dann aber dann haben die mir in Köln gesagt, was ich machen muss, um dem auf der anderen Seite den Dolch auf die Brust zu setzen. Dann habe ich dasselbe noch irgendwie übers Internet gemacht. Dann habe ich einen Anruf gekriegt, wo der mich 10 Minuten niedergeschrien hat, was für ein Arschloch ich bin. Es wäre doch alles richtig gewesen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, also Sie sind jetzt also bei der Post bekannt, also es wird jetzt Folgen für Sie haben. Entweder Sie zahlen das jetzt alles, nicht? Oder es geht richtig los, ne? Dann daraufhin hat das dann habe ich keine Meldung mehr gehört. Dann ist das wohl beglichen worden, nicht? Aber es musste schon richtig weit gehen, ne? Und der hat wirklich gedroht. Also der hat richtig sozusagen so die nächsten Sendungen, die ich so kriegen sollte, die sollte ich mal genau kontrollieren und was nicht alles, was er erzählt hat. Aber wirklich witzig. Ja, und das also da ist dann so, dass man dann sehr, sehr vorsichtig wird, wenn einem was geboten wird, so, ne?
Ja.
Das geht richtig, also so diese Blasiertheit, die der Städter entwickelt, der unglaublich vielen Leuten, die er alle nett finden könnte, begegnet, aber denen er alle nicht in die Augen guckt, wenn er durch die Stadt geht, ne? Um bloß nicht irgendwie Kontakte anzubahnen. Findet also auch im Internet oder bei solchen Sachen statt.
Ja, genau, das ist ganz typisch, das ist ganz typisch, ich komme nicht zurück, ich schütte mir gerade einen Tee ein, das ist ganz typisch, Entschuldigung, also das ist ganz typisch, also dieses, wenn man in dem Augenblick, wo man, es hat ja eben doch irgendwelche Verbindlichkeiten, ne? Und dann nehmen wir, versuchen ein umgekehrtes Beispiel, Frank, mit Überfluss, das war Folgendes passiert, Martinas Großvater war gestorben, viele Jahre her, dann blieb in der Erbschaft blieb ein Schrank übrig und eine Cousine von Martina, die hat den gleichen Großvater, Cousine von Martina, die wollte diesen Schrank nun haben. Und Martinas Cousine lebt in Basel, und der Opa lebte oben in Schleswig. Und das ist nur eine weite Strecke. Und jetzt hatte sie nur so ein Auto und in dem BMW kriegte sie diesen Schrank nicht transportiert. Was ist nun passiert? Mein Schwiegervater, also sein Sohn, des Verstorbenen, der hat ihn bis zu uns gebracht, der wohnt hier in der Gegend. Der hat ihn also weil er sowieso ein paar Sachen nach Hause bringt, dann hatten wir nur diesen Schrank in der Scheune stehen. Und jetzt musste ich überlegen, wie kriege ich diesen Schrank, das war schon, also so, wie kriege ich nun diesen Schrank nach Basel? Und meine Idee war natürlich eine Zuladung bei dem ohnehin. Denn das ist ja ein ganz typischer Fall, auch freie Kapazität, ne? Eine Zuladung bei einem ohnehin fahrenden Speditionsunternehmen, die eben vorbeikommen, das Ding ein laden und mitnehmen. Ich suchte nur also jemanden, der Ladekapazität frei hat. Ich habe wirklich lange gebraucht. Also ich weiß nicht, wie viele Speditionen ich angerufen habe und dann hatte ich endlich einen gefunden. Und dann kam der nicht. Und dann musste ich nochmal wieder von vorne anfangen. Ich glaube, ich habe ein halbes oder dreiviertel Jahr gebraucht, bis es dann irgendwann geklappt hatte.
Und der hat da, also ich habe das mal probiert nach Finnland, über so eine Zuladung, das war nachher unheimlich teuer. Das konnte ich dann nicht mehr machen. Also manchmal ist es so, dass dann die Zuladung, dass er dann darin also sozusagen auch noch ein Geschäftsmodell sieht. Aber das ging dann so glatt, oder?
Aber zunächst, aber auch hier dieses Botendienst. Nehmen wir jetzt allgemein so einen Botendienst. Du kannst dir das ungefähr vorstellen. Du bist mit dem Auto unterwegs und du könntest jemandem was mitnehmen und. Ja,
Genau.
du brauchst eben die Information und jetzt kommt das Wichtige. Naja, worauf lässt man sich da eigentlich ein? Insbesondere dann, wenn man die Leute nicht kennt. So. Und schon gibt es ganz viele Vorbehalte. Und die kannst du nicht einfach, und die kannst du nicht wegbeten und so. Die kannst du nicht wegdiskutieren, sondern du hast schon bei der Mitfahrzentrale beispielsweise, das ist ja im Grunde sowas, die Idee, du hast freie Kapazität, also und jetzt bietest du über eine Mitfahrzentrale an. So. Du brauchst nur ein einziges Mal schlechte Erfahrungen mit jemandem zu machen, schon hältst du dieses ganze Konzept für falsch. Ja, das stimmt natürlich, aber so funktioniert das dann. Und das ist genau der Grund, weshalb ich dieses Problem, Frank, wir dieses Problem nicht, so eine Wachstumsspirale, das kriegst du so schnell nicht. Weil dem ganz viele Dinge entgegenstehen würden, insbesondere dann, wenn sehr, sehr wohl auf einmal Geld gezahlt wird. Das ist ja mit der Grund, weshalb wir diesen Überfluss auch nicht nutzen. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht irgendwie Dummheit oder so, dass wir das nicht tun, sondern weil es eben auch behindert wird. Also es ist tatsächlich so, es wird auch verhindert von der Gesellschaft selbst. Und das in, ja.
Könnte das nicht sein, dass also, nehmen wir an, man würde da so einen Geldfluss, also so einen Wertfluss in Gang setzen, dass das dann auf einmal ökonomische Gründe hätte, wieso das dann entweder zunichte gemacht wird von irgendwelchen anderen interessierten Seiten oder irgendwie sich am Ende doch nicht rechnet oder irgendwie sowas
Nee,
oder
nee, das sind andere.
ich habe es.
Denke dir das andere Beispiel, Frank. Das ist auch ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie es, wie der, wo über, wenn es, wenn irgendetwas in der Richtung passiert, dass das da ganz schnell stecken bleibt. Schönes Beispiel sind diese Tafeln. Kennst du ja?
Ja,
Das, das in ganz Deutschland gibt es ehrenamtlich Leute, die machen sich sehr viel Arbeit damit. Die arbeiten richtig emsig. Das ist, die laden, die sammeln überflüssige Nahrungsmittel ein. So, die sammeln ja, das ist hochaufwendig, was die machen. Das ist richtig Know-how. Die haben Logistik, die haben Verwaltung, die haben Lager, die haben alles Mögliche brauchen die, um so etwas zu organisieren. Dann haben sie nicht nur, dann haben sie nicht nur Lebensmittel, sondern inzwischen auch schon manche auch schon Spielzeug und Kleidung und alles Mögliche. Und das organisieren sie ehrenamtlich. Und was machen sie da? Im Prinzip wird da Überfluss verteilt. Aber, und jetzt kommt's, sie verschenken die, weil sie nämlich demonstrieren wollen, dass sie eine gute Tat vollbringen. Und genau das ist natürlich pervers, weil es darauf, es kommt nicht darauf an, eine gute Tat zu vollbringen oder zu dem, und die helfen nur sich selber, diese Leute. Sie möchten als gute Menschen erscheinen, aber in Wirklichkeit helfen sie nur den Arbeitslosen, mit ihrer Armut einverstanden zu sein. Ja, also sie machen sich extrem viel Arbeit, um dann nur demonstriert zu demonstrieren, schaut mal, seht, was für ein toller Mensch ich bin. Und da wird eben ganz genau, deshalb bleibt das an dieser Stelle stecken, weil nur da, wenn sie sowas tun, nur da interessiert sich dann das Finanzamt nicht dafür. Warum nicht? Weil sie dann nämlich erst einen Verein gründen müssen, dann ist dieser Verein steuerbefreit, wie sagt man, wegen gemeinnützig, so.
Gemeinnützig.
Na, und dann dürfen sie das alles als Spenden deklarieren und dann interessiert sich das Finanzamt da. Aber würden sie das nicht tun, dann hast du ganz schnell mit dem Finanzamt Ärger. Dem Finanzamt kannst du aus dem Weg gehen, wenn du ein paar, wenn du 100 Millionen Euro hast, dann ist das kein Problem. Da kannst du das Finanzamt austricksen, aber sobald du nur einen einzigen Euro hast, kannst du das Finanzamt nicht mehr austricksen. Und dann greifen die sofort zu. Und auch das ist ein schönes Beispiel, das zeigt, dass die Gesellschaft selbst die Nutzung dieses Überflusses verhindert.
Also so Tauschmodelle, die sind dann ganz schnell in den Augen des Finanzamtes oder so, nicht? Also die muss man auf Nachbarschaftsniveau halten, aber sobald das also darüber hinausgeht, fangen die an, Werte zu klassifizieren oder sowas oder
Irgendwas.
irgendwas. Also auf jeden Fall ist es dann so, dass dann aus dem Nicht-Geldfluss, den du da hast, also von Fluss von Waren, Verbrauchsgütern, so auf einmal musst du trotzdem Geld verdient haben, weil nur allein, um dann die Münzen abzudrücken, die dann fürs Finanzamt
Genau, weil das Finanzamt
da
einfach sagt,
sind, ne?
es sind geldwerte Vorteile entstanden, und wenn das auch gar nicht stimmt, egal, die Behauptung ist einfach, dann musst du eben doch Geld haben, um die Steuern zu bezahlen. Also, worauf ich hinaus will, ist zu sagen, wenn du sagst, Frank, man könnte da in so eine Wachstumsspirale kommen, ja, das wäre ja schön, wenn das so wäre. Aber so schön, so, das ist und deshalb kann man, was diese Dinge angeht, bin ich nicht sehr optimistisch. Ich bin viel optimistisch, wo ich eher optimistisch wäre, ist, wenn es nicht um solche so Tauschbörsen oder so etwas geht, weil, oder solche ehrenamtlichen Tätigkeiten und so, das glaube ich, bringt alles nichts, sondern ich glaube eher, wenn ein wirklich klassischer Überfluss, der bei uns anfällt, ein klassischer Überfluss, wo man auch was machen könnte, ist in Erbschaften. Das sind in Erbschaften vor allen Dingen natürlich, vor allen Dingen Immobilien.
Ja, genau,
Also
also.
weil das ist ja tatsächlich überflüssig. Und da kann ich mir schon vorstellen, da könnte es gelingen, zwischen einzelnen Personen Absprachen zu treffen, wie man Erbschaft akquiriert, und es sozusagen eine Art von Gemeinnutz zur Verfügung zu stehen, ohne einen Eigentumsanspruch zu verlieren. Denn wenn du den verlierst, diesen Eigentumsanspruch, dann wird das, das ist ja das Wichtige, ist ja immer, der Eigentumsanspruch hat ja auch einen Nutzen, einen Sinn. Es geht ja auch immer um die Pflege. Das ist ja auch wichtig. Wenn das wie im Sozialismus keinem gehört, dann kümmert sich da keiner drum. Wichtig ist schon, der Eigentumsanspruch hat schon Nutzen, im gesellschaftlichen. Aber man müsste dann lernen, ja eben, wie könnte man Immobilien, Grundstücke und solche Kapitalien ob das nun bebaute oder unbebaute sind. Hier bei uns beispielsweise in der Gegend gibt es überflüssige Gärten. Na, das ist ja auch Eigentum in dem Sinne, denn die liegen einfach brach. So, da kann ich mir vorstellen, könnte etwas gehen. Und da kriegt man dann, da gibt es dann auch Möglichkeiten, sozusagen dem Finanzamt aus dem Weg zu gehen, weil da mit Pachtverträgen, mit Nutzungsverträgen und so etwas kann man da schon was machen. Ja, aber mit so Tauschbörsen und mit solchen, so sagen wir so Kleingeldgeschichten, so, ne, das bringt alles nichts.
Ja, das, weil du gerade ansprichst, sage ich mal, Immobilien, es gibt ja, also in die Richtung gibt es ja schon, sage ich mal, haben ja die, sage ich mal, Finanzinstitute ja schon die Fühler ausgestreckt, gibt es ja so Modelle, du verkaufst dein, ja, wie ist denn das, also ich glaube, du verkaufst dein Haus an die Bank und die zahlt dir dann dafür irgendwie monatlich wie so eine Art Rente oder sowas. Ne? Also solche komischen Geschichten gibt es ja schon, sage ich mal, im klassischen kapitalistischen Sinne. Ne? Aber du meinst ja eher was anderes. Ne? Also
Ja, genau. Also ich habe also ein Idealtyp, also ein idealtypisches Beispiel, wie ich es mir vorstelle. Wie gesagt, ganz idealtypisch, dass nicht so, also das nicht so einfach, dass man bestimmt nicht so einfach erfinden kann. Aber das ist ansatzweise gibt es das schon. Hier bei uns in der Gegend gibt es, das ist nicht weit, ein paar Schritte von hier entfernt, da gibt es nur, das ist so ein anthroposophischer Verein, die betreiben Behindertenbetreuung. Also das sind geistig Behinderte. Und was machen sie da? Die machen etwas sehr Kluges, wie ich finde. Sie kriegen natürlich vom Land Hessen Geld, das ist klar, ohne Zuschüsse vom Land Hessen, vom Landeswohlfahrtsverband und wie das auch immer heißt, ginge es nicht. Aber was machen sie gleichzeitig? Sie arbeiten da. Und zwar machen sie Landwirtschaft, Gartenwirtschaft, Käserei, eine Metzgerei, Käserei und Gastronomie und Verwaltung und Veranstaltung und so etwas. Und da arbeiten die dann. Und zwar in dem Maße, wie sie können. Also es gibt welche, die können nicht sehr viel, die fegen dann nur den ganzen Tag, andere können gar nicht arbeiten. Und dann gibt es noch welche, die sind doch noch so intelligent, dass sie auch richtig bei der Arbeit helfen können. Autofahren muss dann jemand anders so, also Trecker fahren und so etwas. Aber die arbeiten da. Garten, vor allen Dingen Landwirtschaft und so etwas. Und ich finde nun, was ich daran so beeindruckend finde, ist, warum könnte man, also so meine Idee, wenn es mit Behindertenbetreuung geht, dann geht es mit Schulen und Altenheimen auch. Ne? Warum soll man, also warum, wir haben das uns so gelernt, dass wir das auseinander trennen. Also Altenheim, da gehen die Alten hin und da werden die irgendwie aus irgendeinem Grunde eingesperrt und dürfen nicht mehr arbeiten. Obwohl es vielleicht auch können, in Altenheimen passiert das ja ganz häufig, dass Leute, die noch arbeiten können, in der Wäscherei helfen oder sonst oder in der Küche helfen, warum auch nicht. Und in der Schule, da dürfen die nicht arbeiten, die dürfen nicht arbeiten, wollen aber gerne, denn dass Kinder arbeiten wollen, das kannst du daran sehen, dass sobald die 8, 9 Jahre alt sind, fangen die an, so Kaninchenpflege zu betreiben oder so etwas. Das machen Kinder mit der großen Zuverlässigkeit, wenn die das wollen.
Hühner halten, habe
Genau.
ich ja ein Mädchen. Bis hin, dass die Wunden versorgt und alle möglichen ekligen Sachen alle selbstständig
Die machen das,
wuppt.
wenn die das mit einem großen, und die machen das auch mit einem großen Fleiß, wenn die das wollen, wenn sie nicht dazu gezwungen werden. Warum kann man nicht eben Schule und Altenheim zusammenlegen und dann sagen, ja, die Alten helfen den Jungen in der Weise, wie sie es können? Also, ich habe als 15-Jähriger diese schöne Erfahrung gemacht. Da habe ich damals keinen Sinn dafür gehabt, aber ich erinnere mich daran, dass ich ein Schulpraktikum machen musste. Und dann bin ich in den Malerbetrieb, Handwerksbetrieb, und dort hatte ich, ich war 15 Jahre alt, und dort hatte ich es dann mit dem Seniorchef zu tun, mit dem Rentner. Und der hat mich da betreut. Ja, also war genau die richtige Lösung. Nee, der durfte nicht mehr arbeiten, weil er Rentner war und ich durfte noch nicht arbeiten, weil ich noch Schüler war. Und dann hat genau in dem Fall hat der mich da in das Handwerk da eingeführt. Großartige Sache. Und genau das kann man eben auch organisieren. Nur bei uns wird das eben durch Pädagogik und durch diese ganze Professionalisierung wird das verhindert, weil die Pädagogen eben immer sagen, ich zuerst. Also ich muss zuerst bedient werden, also ich muss
Ja,
zuerst
Sie können
Gehalt
es
haben.
besser.
Was denn?
Sie können, also wir hatten das Problem, dass Nele in den integrativen Kindergarten gekommen ist, in dem Moment, wo sie auch schulreif war, angeblich, dort sie 6 Jahre alt war. Und in dem Moment ist dann so, dass die Schule sagt, jetzt sind wir dran, egal was vorher war. Und wir sagten, die ist noch nicht schulreif, das ist so ein Weg, ne? Und das muss man nachweisen. Und dann kam aber der nächste Hammer, dass sozusagen bei Nele dann ja sozusagen Behindertenschule, nicht? Also Schule für Behinderte, die Sache gewesen wäre. Und die sagt, wir sind für absolut alles. Ob die nun schulreif ist, das gibt es bei uns nicht. Die sind alle nicht schulreif. Ne? Wir nehmen die auf jeden Fall. Dann musstest du nochmal ganz andere Handschuhe anziehen, bis dann also dann in einem Krisengespräch hier der hiesige Schulleiter gesagt hat, also hier steht irgendwo, dass das der Schulleiter bestimmt. Ah, da steht, dass das der Schulleiter bestimmt. Ich bestimme hiermit, ne? Dann hat er sozusagen so als großen Gnadenerlass hat er einfach seinen Füller gezückt, nicht? Hat das unterschrieben und dann waren wir frei, nicht? Also für noch gut ein Jahr. Und so willkürlich ist das dann teilweise, einfach so, ne? Ja, aber die Schule ist wirklich, oder die Professionellen sind von einer Gier auf Zuständigkeit.
Ne? Ja klar, weil die Organisation first, also die Organisation gewinnt immer zuerst. Das ist, deshalb sind Organisationen sind gefräßig. Ja, und das gilt für Schulen genauso wie für Krankenhäuser und sagen, die Organisation muss immer zuerst gewinnen. Frank, das hat der Christian dir ansatzweise so erklärt mit der Selbstbeschreibung der Organisation. Erinnerst du dich in dem?
Ja, genau. Also das ist ein so ein Punkt, wo ich noch sozusagen, also was so ein Aha-Erlebnis war, sozusagen, dass im Grunde genommen, egal welches Rädchen du da drinnen drehst, die dich umgebende Organisation oder wo du da drinnen hängst, die weiß das dann schon in ihrem Sinne dann so oder so zu nutzen. Also
Genau, also die Organisation first, also zuerst sind wir alle damit beschäftigt, eben diese Organisationen zu bedienen und das ist nicht, das lässt niemand. Niemand lässt das.
So, also es war zum Beispiel nicht möglich, in dem Kindergarten von Nele, also eigentlich ein progressiver Kindergarten, eigentlich auch sehr durchsichtig und die Leute sehr nett, aber die haben es nicht ertragen, nicht zugelassen, die Elternschaft in irgendeiner Weise an der Konzeptfindung zu beteiligen. Nee. Ne? Weil die das war sozusagen so der Teufel in Person, dass die Eltern Einsicht haben in das, was die denken, was sozusagen die Hauptrichtlinien dieses Kindergartens sein sollen. Nicht? Das ging nicht. Nicht? Dann war an mehreren Stellen klar, hier werden Gruppen zusammengestellt und auseinandergenommen zu Ungunsten der Kinder. Man wehrte sich und man merkte dann hat man das auch geschafft, aber man merkte, dass die im Hintergrund aufgrund ganz anderer interner Gründe diese Gruppen teilten, zusammenfügten und was nicht alles, nicht? Und wo dann also eben so dieses große, wir sind für die Kinder da und es geht um das Kindeswohl, war dann völlig rausgehebelt, weil die intern bestimmte Stellenbesetzungen und Zeiten regeln mussten und so, nicht? Da waren die Kinder scheißegal, nicht? So, wenn da die Eltern nicht gesagt hätten, halt, wie bitte, nicht? Und auch so, wir haben hier drüber gesprochen, das ist für mich ein mündlicher Vertrag. Wenn Sie gegen den mündlichen Vertrag brechen, dann wollen wir mal sehen, was mein Rechtsanwalt dazu sagt, nicht? So, also, das war schon so die Brechstange, ne? Mit der dann gearbeitet werden musste, nicht? Das ist also wirklich hart, nicht? Aber die Institution, und wenn sie sich dann auch noch mit den anderen Institutionen verbündet, die ja auch Interessen an der Zusammenarbeit haben, dann ist das fast also so Kafkaesk, nicht? Also es ist wirklich wahr.
Aber denn da sind, ja, Kafkaesk, also das sind so diese, weißt du, das und da, Frank, das sind so diese echten Hindernisse. Also man muss wirklich sehen, Gesellschaft ist dann eben auch ein Hindernis für, also und deshalb, daher kommt das ja. Dass wir uns diese Ordnungsinstanzen, Staat oder Markt, dass wir uns den immer wieder anvertrauen müssen, nicht weil wir ihnen vertrauen, sondern weil eine dritte Möglichkeit sozusagen von Stacheldraht umgeben ist. Die ist von Stacheldraht umgeben, da liegen Minen, die ist sozusagen verbunkert und verbaut. Und das ist so schwierig, dass man dann aus seinem Grund sagt, dass man dann berechtigterweise sagt, ja, also wenn das so schwierig ist, dann lasse ich es eben auch. Es ist dann eben auch so. Man kriegt es eben die Befreiung von, ich nenne das so, sagen wir mal so allgemein, die Befreiung aus dem Klammergriff. Also wir unterliegen dem Klammergriff der funktionalen Differenzierung. Wir haben den Klammergriff der beiden Ordnungsinstanzen, Staat und Markt. Und genau dieser Klammergriff, der ist so festgezurrt, dass man nicht einfach sagen kann, ich könnte schon voraussehen, welche Probleme ich kriege, wenn auch nur ansatzweise sozusagen man dem entkommen könnte. Und das können wir. Wir entkommen diesem Klammergriff einfach nicht. Was nicht heißt, dass es vergeblich wäre, darüber zu reden. Weil wir merken ja nun langsam doch, also dass wir das so weitergehen soll mit diesem Wohlstandsverdruss, ja, dann geht uns, dann geht uns nicht der Arsch auf Grundeis, er geht uns auf Grundeis. Das ist vorhersehbar. Und das leugnet ja auch keiner mehr. Und deshalb kann man schon darüber reden, nicht wahr? Nur eben, es geht nicht über, wie soll ich sagen, über solche Projekte, das funktioniert alles nicht.
Aber der
Verstehst
andererseits dieser freie, also über die demokratische Kommunikation und den demokratischen Interessensausgleich, so naiv wie man hat ein Sachproblem und dann wird es einfach gelöst, ist es eben nicht, weil also da die ganz großen Player mit drinstecken und da also wirklich große auch eben Institutionen haben ja nicht nur rationale Interessen, sozusagen so. Also diese großen Interessenblöcke aufeinander prallen und Individuen spielen da keine Rolle mehr. Nicht? Also es ist also tatsächlich, das ist auch allerdings auch ein Argument für den Sinn von Demonstrationen, weil dieses Wetterleuchten auf der Oberfläche der Grenzen sozusagen, wo die Paradigmen und die Institutionen aufeinander prallen, dazwischen plötzlich entsteht auf einmal dieses Leuchtfeuer des Protestes oder des Widerstandes oder Dysfunktionalitäten oder was auch immer. Und das ist dann infektiös. Und da rühren sich dann tatsächlich die Machtbereiche, weil sie merken, aha, dahin könnte es tatsächlich gehen und dann ist das mit der Macht mal gewesen. Nicht? Also also um das nur so in der Metapher mal zu versuchen auszudrücken. Nicht?
Also
Ja.
ich bin, was diese Dinge angeht, nicht sehr optimistisch. Aber trotzdem, aber du siehst es beim Trialog, da ist es nun passiert. Es sind genau 300 € übrig geblieben. So, und 298, um genau zu sagen, also 300 €. So, und das ist doch so, und da würde ich sagen, es reicht aber eigentlich schon aus, um so ein Problem mal zu haben. Also ein Problem, das ich gerne hätte. Ne? Was, gestern 300 € übrig geblieben und niemand schreit zuerst, niemand schreit, aber sagt, ich will zuerst von dem Geld was haben. Ne? Tut niemand. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Verbindlichkeit, in dem Sinne, weil das Geld ja jeder nimmt, aber gleichzeitig ist es gemeinfrei, in dem Sinne, weil niemand sagt, das gehört jetzt, also es ist gemeinfrei insofern, als dass es nicht festgelegt ist, die Summe. Wofür kann man das verwenden? Weißt du, es ist nicht durch Kredit in Umlauf gekommen, es ist nicht verliehen, es ist nicht verschenkt. Diejenigen, die es gegeben haben, die wollten nur Danke hören und mehr nicht und mehr gibt es auch nicht. Und das wussten sie auch vorher, dass mehr als Danke zu sagen, gibt es da nicht dafür. Ja, so, und jetzt haben wir doch ein schönes Problem. Und dann würde ich sagen, so stelle ich mir das so langsam vor, dass man sagt, so ein Problem, wenn man so ein Problem einmal hat, wenn man so ein Problem, das man gerne hätte, einmal kriegen kann, naja, dann vielleicht auch noch ein zweites Mal. Verstehst du? So stelle ich mir das so ungefähr vor. Dieses Mal sind es 300 € und beim nächsten Mal sind es 350 € oder vielleicht sind es 500 € oder so. Und dann mal schauen. Dann mal schauen, wie kann man sozusagen so etwas sozusagen in ein Netzwerk, wie kann man da sozusagen so Wellen, so Informationswellen durch ein Netzwerk schicken und sagen, guck mal, da
Redest
könnte.
du jetzt von 2018 oder von 2019?
Nee, von dem Trialog dieses Jahr. Also, gehen wir jetzt durch.
Also wir hatten ja letztes Jahr auch schon einen gewissen Überschuss, der war ja dann dafür da, in 2019 auch schon sozusagen so einen Grundsockel
Genau.
zu liefern. Also das ist ja jetzt schon das zweite Mal.
Ist auch. Also wir haben auch wieder einen Vorschuss an unsere Herbergseltern gegeben. Also der Vorschuss ist inzwischen bei 180 €. Wir haben wieder einen Vorschuss gegeben, diesmal von 100 €. Aber wir hatten immer noch Geld übrig. Letztes Jahr hatten wir das Geld, das wir übrig hatten, das waren nur 100, ich glaube, es waren nur 100, auch nur 110 € hatten wir letztes Jahr übrig. Und das war ungefähr der Betrag, den man
In
halt
Vorschuss gegangen.
für die Herbergseltern gegeben hat. So, also. Und diesmal hatten wir ihnen 100 € Vorschuss gegeben, das haben wir immer noch Geld übrig. Das muss man eben sehen. Also das ist, und es sind 300 € übrig geblieben. Also das muss man eben sagen. Es sind nicht 50 € übrig geblieben, sondern 300. Und dann habe ich das jetzt erstmal als Vorschuss nach Wien überwiesen, beziehungsweise muss ich noch machen. Habe ich noch nicht getan, mache ich morgen. Aber du siehst, Frank, und der Sinn ist eben hier nicht, ein großes Imperium zu gründen, nein, sondern eigentlich nur so ein Spiel anzufangen. Zu sagen, guck mal, im Sinne der Demonstration, weißt du, wie man früher gesagt hat, warum sind die Leute auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren, heißt, die Demonstration sollte zeigen, ihr könnt uns nicht, ihr, also gemeint war die Obrigkeit, der Staat, ihr könnt uns nicht daran hindern, uns da zu versammeln, wo wir wollen. Genau das haben sie nämlich versucht. Sie haben, also es ging ja um die Arbeiterorganisationen, sie haben versucht, denen die Versammlung zu verbieten. Und dann haben die demonstriert und gesagt, ihr könnt es gar nicht. Und haben sozusagen die Versammlung in den öffentlichen Raum getragen. Und dann ging diese ganzen Konflikte los. Das war der ursprüngliche Sinn von Demonstration, also zeigen. Und so stelle ich mir das auch vor. Wir demonstrieren mal und wir demonstrieren und sagen, schau mal, solche Dinge kann man machen. Und vor allen Dingen, das ist auch das Schöne daran, liegt Stefan.
Andreas.
Frank.
Frank,
wenn man in so einer Situation ist, dann sind auch andere Gespräche möglich. Dann sind andere Gespräche und dann kann man auch über manche Dinge anders reden, als nur auf gewohnte Weise. Und das ist das eigentlich Interessante daran. Weil jetzt auf einmal du siehst, naja, es sind alles, der Unterschied zwischen Gast und Wirt, der verschwimmt so ein bisschen, weil ja alle irgendwie eingeladen waren und alle selbst etwas zum Gelingen beigetragen haben, ohne dass sie es tun mussten. Verstehst du, was ich meine, Frank?
Ja, genau, also das ist so ähnlich wie unser Gespräch, was jetzt so stattfindet. Also, ne, also ich habe mich jetzt hier also bereit erklärt, hier den Regisseur zu spielen, aber im Grunde genommen sind wir ja, also ich hatte beim Frisbee-Training, da hatte ich mal so ein Gespräch gehabt oder mitbekommen und da ging es irgendwie so um Anwesenheit beim Training und da hat dann eben auch der Trainer dann gesagt, naja, es ist jetzt hier ein Mannschaftssport und wenn du nicht zum Training kommst, dann können halt die anderen auch nicht trainieren. Also so ähnlich ist das Verhältnis ja hier, ne? Also Selbstgespräche, ja gut, gibt es auch, aber das ist ja nicht oft nicht so sinnvoll. Was ist nicht sinnvoll, aber in dem Fall trifft es halt nicht so richtig zu. Was mich nochmal, ich hatte jetzt mit dem, also dieses Experiment, also im Sinne von, also der Micha zum Beispiel, der hat ja irgendwie so ein Problem gehabt, der hat es bei sich zu Hause ausgemistet und hat jetzt dann durch Zufall oder wie auch immer, hat er entdeckt, er hat jetzt noch einen Computer irgendwie rumgeistern. So, und dann hat er das Problem gehabt, dass er gesagt hat, naja gut, wenn ich jetzt Geld dafür nehme, dann hat ja die Gegenseite, die jetzt Geld dafür bezahlt, so eine gewisse, sage ich mal, Erwartung im Sinne von, das Ding muss noch funktionieren und es muss eine gewisse Qualität sozusagen, also an dieses, da hängt schon wieder ein Haufen Sachen, die wir jetzt vielleicht unter Verantwortlichkeit zusammenziehen könnten, hängen da dran und jetzt hat er irgendwie gesagt, ich verschenke das jetzt einfach. Ne?
Ja.
So, und da habe ich gesagt, na gut, dann gib her das Ding. Also irgendwas werde ich schon damit anfangen können. Im besten Falle kann ich es direkt benutzen. Ansonsten wir haben jetzt hier in der Stadt gibt's so ein Repair-Café, da kann man hingehen. Das sind da richtig, sage ich mal, Erfahrungsträger, die sich möglicherweise sogar mit diesem Gerät dann auch noch auskennen oder einem da weiterhelfen können. Also lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann gesagt, gut, also dann spielen wir mal dieses Trialogspiel weiter. Und Micha, wenn du kein Geld dafür haben willst, aus Gründen, die du benennen kannst, aber ich schmeiß sozusagen in die große Dose Trialog was rein. Und dann hat sich ja sozusagen auf dieser Seite das, also ist ja mal wieder sozusagen gezeigt worden, okay, also so kann es auch funktionieren. Also ja. Sozusagen, und jetzt hatte ich mir so überlegt, wie gesagt, also im Sinne einer sozusagen gesetzter großen Zahl, also wir machen jetzt, also man könnte sich das so vorstellen, also dass man dieses Experiment sozusagen kreuzt dieses Experiment, was wir jetzt machen, ne, also was ich jetzt mit dem Micha gemacht habe oder was du mit dem Pansen versucht hast und so weiter, das könnte man jetzt kreuzen mit diesem Büroklammer-Experiment.
Genau.
Also sozusagen, man gräbt immer größere Sachen irgendwie aus, bis man an einer Stelle, vielleicht kommt man auch nie dahin, also das wäre ja dann die Frage des Experiments. Mhm. Also kann man auf die Art und Weise, ist es möglich, sag ich mal, Überfluss sichtbar zu machen und zu verwerten in relevanten Mengen. Also wir hatten jetzt hier zum Beispiel bei uns auf Arbeit hatten wir jetzt so ein Problem zu lösen. Wir haben aus irgendwelchen Gründen neue Bürotische bekommen. So, und jetzt mussten die alten aber weg. Und da gibt es jetzt sozusagen und das Unternehmen, für das ich arbeite, das hat jetzt noch das Problem gehabt, dass das irgendwie, man kann es entsorgen, ja, es geht ganz einfach, man kann aber auch noch sozusagen das irgendwie verkaufen. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile Unternehmen, die sich genau da auf diesen, die sozusagen diesen Überfluss auch ausbeuten. Also da, wie hieß denn das irgendwie, Verwertung, bla bla bla, irgendwas. Also die nehmen genau solche Sachen entgegen, sagen, wir lösen ja dein Problem, dass du jetzt hier 100 Schreibtische zu viel hast. Und du bist alle sorgenlos, wir können dir sogar noch eine richtige Rechnung schreiben und so weiter. Also die sozusagen diesen ganzen Organisationskram, der da so von anderen Stellen erwartet wird, also Stichwort Finanzamt, können wir die hier leisten. Also deswegen würde ich mal so sagen, so ganz aussichtslos, Klaus, würde ich mal sagen, ist es nicht. Also es gibt ja sozusagen, es ist mühsam, das würde ich mal schon sagen. Also mühsam ist es, aber aussichtslos in dem Sinne.
Also wie soll ich sagen, also dann wenn, so müsste ich es formulieren, also es ist dann aussichtslos, wenn man meint, man könne das, man könne da was organisieren, so, dann ist das völlig aussichtslos, denn sobald du anfängst, irgendwie zu organisieren, also man könnte irgendwie auf Absprachen und auf Satzung gründen, auf Satzung und Vertrag und so, wenn man das so macht und dann auch mit mehreren und so, ach, da hast du ganz schnell verloren, das bringt, aber tatsächlich, es könnte vielleicht eher dann gehen, wenn man das eben weglässt, sondern stattdessen genau das betreibt, was, also so ist ja dann meine Idee, dass man sagt, vielleicht geht es dann umso besser, wenn man sich zur Kommunikation eines Mediums bedient, das selber überflüssig ist. Und genau das ist ja Social Media. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da was geht. Also Social Media selber ist völlig überflüssig und überflüssig heißt ja, dass es nicht festgelegt ist auf etwas Bestimmtes. Es ist zunächst bestimmtem gut, weil es jetzt auch zu etwas Bestimmtem nicht erfunden worden ist. Es ist ja eine zwecklose Erfindung. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was geht.
Das ist interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil der Micha zum Beispiel mit seinem Computerproblem, sage ich jetzt mal, ne, der hatte das ja tatsächlich auf einem Marktplatz sozusagen gegen, ich weiß nicht, vielleicht sogar gegen irgendeinen symbolischen Euro oder sowas, wollte das ja losschlagen und dort ist es ihm tatsächlich aus Gründen nicht gelungen, also was weiß ich, die Leute sind da nicht gekommen und so weiter, also es ist, und dann hat er das einfach tatsächlich auf Twitter hat gesagt, also wer immer sich da finden möge, hier ist es. So. Also das unterstützt ja genau das, was du gesagt hast. Also sozusagen auf dem organisierten Markt, der genau dafür gedacht ist, von dem jeder behauptet, der sorgt genau für diesen Ausgleich und so weiter. Also man konnte messen, es gab tatsächlich eine Nachfrage und es gab auch tatsächlich ein Angebot, aber die haben sich eben doch nicht gefunden, aus Gründen, die jetzt vielleicht für einen Wirtschaftswissenschaftler vollkommen unerklärbar sind. der könnte jetzt gar nicht so richtig dazu sagen, warum das jetzt gescheitert ist, weil es eigentlich idealtypisch ist. Ne? Und auf der anderen Seite, auf diesem Twitter-Ding, da ging das dann, keine Ahnung, 10 Minuten oder Viertelstunde oder sowas hat es gedauert. Dann war das Ding, sag ich mal, in Sack und Tüten. Ja. Stimmt, das ist schon interessant. Also
ich kann mir vorstellen, also das ist aber da muss eben sehr lange, also ich glaube, ich kann mir nur vorstellen, also zunächst dieser Klammergriff der Gesellschaft, der ist so stark, dagegen kann man nichts machen, das ist völlig, das dauert 400 Jahre, 500 Jahre, bis sich da sowas ändern kann.
Weil sich da auch im Grunde geheim, latent mindestens, also ein Gesamtveränderungsanspruch mit verbirgt. Nicht? Also in dem Moment, wo du sozusagen so anfängst, dass du die bewusst sozusagen die mit ins Auge fasst, ist ja im Grunde die Frage, können wir nicht also auf diesem Überfluss verteilen, die gesamte Ökonomie anders aufbauen, nicht? Und in dem Moment gerätst du natürlich für zwischen die
Aber zunächst geht es ja um, es geht ja, man, zunächst, das ist ja zunächst eine naheliegende Überlegung. Naheliegend ist, wir haben, die Gesellschaft produziert einen gigantischen Überfluss und die Nichtnutzbarkeit entsteht uns als Kosten, nämlich als Kosten für Müll. Und das ist ja nicht nur Papiermüll, der auf der Straße liegt, sondern das ist ja ein enormer Müll und wir haben ja nicht nur Müll, sondern wir haben ja auch diese Kosten für die ganzen Verschleißkosten, dazu zählen Konfliktkosten, dazu zählen Psychotherapiekosten, diese ganzen Burnout und so weiter und so weiter. Also wir haben Müllprobleme, wir haben Gesundheitsprobleme. Das steigt ja immer weiter, das hört ja nicht auf. Und irgendwann ist ja schon ein Punkt erreicht. Ja? Also irgendwann kracht es zusammen. Also irgendwann, beziehungsweise irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter. Also es kracht nicht zusammen, das tut es nicht. Aber sozusagen man kann den menschlichen Körper nicht endlos belasten. Ja? Irgendwann so, und das geht, ne? Aber dann denke ich schon, also gerade weil das Medium für Kommunikation überflüssig ist, gerade weil es überflüssig ist, kann man sozusagen ja erfinden, man müsste eben ja Pionierarbeit leisten. Und das stelle ich mir dann immer so als Spiele vor. Und nicht so sehr als irgendwie so eine große Absprache, so eine Verabredung, was sich gegenseitig ganz viel verspricht. Und so, nein, das sollte man lassen, das bringt alles nichts, sondern im Gegenteil.
Wie Gamification der Utopie.
Im Prinzip ja. Also im Prinzip, ja, guck, und schon wird das gleich, genau, also schon kann man das mit solcher Wortwahl dann gleich immer wieder so auch gleich geringschätzen, aber im Grunde könnte man so nennen.
War nicht so gemeint.
Aber so könnte man das im Prinzip, ja, gut, sicher, aber so könnte man das im Prinzip nennen. Und das ist nämlich nicht eine Utopie, sondern es ist ein Spaß. Das Spiel ist ja auch keine Utopie. Nur, also ich stelle mir das eben vor als Spiele, die genauso funktionieren wie alle anderen Spiele auch, dass du also auch nicht teilnehmen kannst und dass die aussteigen kannst ohne weiteres, also dass sozusagen folgenlos bleiben kann, aber nicht muss, ne? Sondern dass eben tatsächlich, dass das folgenlos bleiben kann, wie jedes andere Spiel auch, ob du nun Skat spielst oder sonst irgendwas, aber eben nicht muss. Das heißt also, dass eben ja, selbst ein Überfluss übrig bleibt, der selbst verbindlichen Charakter hat. Und wenn 300 Euro übrig bleiben, das hat einen verbindlichen Charakter. Und dann kann man, und dann der ist eben, dann das hat man sozusagen ja einen kleinen Freiraum geschaffen, um zu lernen, wie man mit so einem Problem umgeht. Wie man mit dem Problem umgeht, das besagt, besorg dir mal Probleme, die du gerne hättest. Ja.
Ja, genau. Also das bedeutet ja, also es gibt ja zwei Sachen. Also mit dieser Schrumpfungslogik oder sowas. Also es gibt ja so einen Satz von Wilhelm Busch. Also ein erfüllter Wunsch kriegt augenblicklich Junge. Also damit wird ja sozusagen auch so nach dem Motto, ich habe jetzt was gelöst. Ich habe jetzt, also kann man beobachten, Modelleisenbahn ist so ein, also es ist so ein Ding, wenn man jetzt da einen Bahnhof gebaut hat und dann fällt einem sofort ein, was man da noch irgendwie dran basteln könnte. Deswegen ist zum Beispiel so eine Modelleisenbahn ja nie fertig, ne? Und ich glaube auch, dass man dieser Logik, also dass, wenn man jetzt sagen würde, also im Übrigen, also wir müssen jetzt hier verzichten, also auf, was weiß ich, irgendwas. Dass das dann also tatsächlich zum Scheitern verurteilt ist, weil aus irgendwelchen Gründen auf lange Strecke wahrscheinlich niemand dazu richtig in der Lage ist, außer man ersetzt dieses vielleicht irgendwie durch eine Ideologie, was weiß ich, gibt es ja hier diese Eremiten und weiß der Geier was noch alles, aber im großen Zusammenhang glaube ich nicht, dass das funktioniert, weil das steckt wahrscheinlich schon viel zu tief in uns irgendwie drin.
Was steckt zu
Und
tief?
damit könnte man ja. Na, dieses sozusagen, also wenn ich dir jetzt, oder ich stelle mir jetzt vor, wenn man jetzt im großen Stil sagen würde, wir müssen jetzt auf, was weiß ich, fängt an mit Fleisch, irgendwas,
Ja.
so darauf zu verzichten. Also diese Verzichtslogik, so nach dem Motto, uns ist allen klar, dass wir Überfluss produzieren, jetzt müssten wir eigentlich nur verzichten auf so. Und dann gibt es 1000 Gründe und so weiter, warum das nie funktioniert. Und dann wird an diesen Gründen rumgebastelt, aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es nicht funktionieren wird. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht sehr schlau, sich in dieses Wir verzichten Spiel zu begeben,
Nee.
weil es aussichtslos ist, weil aus irgendwelchen Gründen so.
Das
Und
bringt
jetzt
gar
könnte man
nichts.
ja sagen, genau, und deswegen finde ich es sehr interessant, auf diesem Überfluss rumzureiten, also dass man sagt, naja, pass auf, also wir machen Folgendes, wir richten unser Augenmerk auf das Überflüssige und befriedigen sozusagen auf der einen Seite unseren Trieb oder wie auch immer man das nennen will, also unser Augenmerk mehr haben zu wollen, aber da es überflüssig ist, sterben dadurch keine neuen Bäume oder was weiß ich. Also gibt es ja irgendwie, also jedenfalls dieser Überfluss, das Überfluss zu nutzen, hat ja dann wiederum zur Folge, dass in dem, also wenn es mal bei diesem Computerbeispiel bleibt, wenn ich jetzt diesen kleinen Computer da vom Micha benutze, dann kaufe ich mir ja keinen neuen, ne? Also in dem Sinne wirkt das ja dann wieder zurück. Und dadurch wird es ja dann wieder interessant. Also wenn man da jetzt sozusagen das in unendlicher Wiederholung und Rückkopplung nochmal sich vielleicht so vorstellt. Und das erzeugt natürlich dann wieder Widerstände, weil ja dann aus irgendwelchen Gründen kommt dann bestimmt jemand und sagt, na, wenn du das jetzt hier im großen Stil machst, dann musst du Nachweise erbringen über irgendwas. Und dann bist du natürlich wieder in diesem Klammergriff-Thema drin.
Also, und naja, und deshalb stelle ich mir das sozusagen so etwas im Grunde genommen als eine Art Spiel vor, in dem man mal etwas lernt, das wir eigentlich nicht mehr, das wir verlernen, das wir eigentlich nicht lernen dürfen, nämlich was wir nicht lernen, woran, was wir nicht lernen dürfen. Und das, besser gesagt, sagen wir besser, um es präziser zu formulieren, nicht lernen können, dürfen, verbieten tut es keiner. Was wir nicht lernen können, was wir nicht lernen können, ist Pragmatismus. Wir lernen keinen Pragmatismus. Das können wir deshalb nicht so lernen. Und zwar deshalb, weil wir schon wenn wir in die Schule kommen, schon vorher, schon, wir lernen eigentlich immer, uns nur mit Dingen zu beschäftigen, Wir lernen immer ein Thema, nur unsere Sozialisation ist darauf eingerichtet, unsere ganzen Sozialisationsprozesse sind darauf eingerichtet, dass Menschen ständig immer nur sich mit Dingen beschäftigen müssen, die sie, also das funktioniert nicht durch Zwang, sondern das ist Sozialisation, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man auch genauso gut lassen könnte und an denen wird es eigentlich immer nur abarbeiten. Also Schulpflicht ist beispielsweise so etwas. Schon die Schulpflicht ist im Grunde genommen deshalb ja so idiotisch, weil jeder Pädagoge kann das wissen. Und zwar, das kannst du einem Pädagogen mit einem einzigen Satz plausibel machen. Die Tatsache, dass du sprechen gelernt hast du, das konntest du deshalb, weil du nicht dazu gezwungen worden bist. Du hattest eben keinen Pädagogen, der aufgepasst hat, wie du sprechen lernst, sondern du hast das eben einfach selber getan. Und genau so funktioniert Lernen optimal. Also gerade wenn du nicht gezwungen wirst. Deshalb konntest du das so präzise gut, also so präzise, so schnell auch als kleines Kind,
Ja, das passt, ja.
weil
Dass
dann
das, ja, in Sachen Lernen stimmt das, aber es gibt, die Schule hat ja noch mehr Funktionen. Die
ja,
Schule hat ja
natürlich.
zum Beispiel die Funktion, zu homogenisieren, sie muss selektieren, sie muss, also es gibt ja eben ganz viele Funktionen, die nicht immer nach
Zunächst,
vorne gestellt werden.
ja, aber das sind ja alles irgendwelche Sachen, die niemand bestellt hat. Also es geht da zunächst, was ich nur sagen wollte, ist, Lernen funktioniert, das begreift jeder Pädagoge. Und es dürfte auch kaum einen Pädagogen geben, der das anders sieht. Lernen funktioniert umso besser, je weniger du dazu gezwungen wirst. Die Erfahrung spricht dafür. Aber unsere Institutionen, die sind darauf eingerichtet, dass wir sozusagen solche Erfahrungen, das, was man so sozusagen gewöhnliche Erfahrungen, die einfach, so einfach kann man das nicht gelten lassen. Genau. Weil, und jetzt kommt eben genau dieser Klammergriff hinzu, weil das alles über Organisation laufen muss. Und jetzt gilt das alles irgendwie nicht. Und wir arbeiten unser ganzes Leben, lernen wir uns daran abzuarbeiten. Und wir sind dann immer mit Dingen beschäftigt. Das ist unser Alltag. Unser ganzer Alltag besteht hauptsächlich darin, uns mit Dingen zu beschäftigen, mit denen wir uns eigentlich gar nicht beschäftigen wollen. Also sozusagen Probleme zu behandeln, die wir gar nicht haben möchten. Keiner möchte das Problem der Arbeitslosigkeit haben. Keiner möchte das Problem von Umweltschmutz haben. Das möchte keiner haben. Und es gibt tausend Leute, die kommen jederzeit, die machen sich gerne die Arbeit, uns dann große Versprechungen zu machen, wie man die Probleme lösen kann. Aber es gelingt überhaupt nicht. Keiner will Kriminalität haben. Keiner will das eigentlich haben. Trotzdem, ein ganzes Leben lang beschäftigen wir uns mit diesen Dingen. Und wir haben dann dafür keine Erklärung. Und das ist eigentlich das, was ich meine. Wir lernen keinen Pragmatismus. Das heißt, wir können uns diese Dinge dann eigentlich gar nicht erklären und werden umso eher dann dazu motiviert, irgendwie was dagegen zu machen. Ne, das ist dann genau das. Wir haben in dem Maße, wie wir es uns an Erklärungen fehlt, sind wir umso leichter motivierbar, etwas dagegen zu machen. Und dann finden sich ganz schnell Verständigungszusammenhänge, die sich dann gruppieren in Vereinen, in Parteien, in Firmen, in die Produkte. Wir müssen jetzt mal was dagegen machen. Und dann machen sie alle. Und die ganzen Institutionen, die wir haben, sind genau daraufhin angepasst, eben genau dieses zu tun. Also genau dieses Spiel, etwas dagegen zu machen, also immer wieder fortzusetzen. Sodass wir kommen eigentlich zu nichts. Wir haben einen riesen Wohlstand. Wir haben einen riesen Wohlstand. Wir leben auf eine Weise, die hat kein Vorbild in der Weltgeschichte. Wir leben wie die Made im Speck. Das ist keine Übertreibung. Und geht es uns, fühlen wir uns wohl, leben wir? Also, ne? Antwort, nö. Niemand ist so unzufrieden wie der Wohlstandsbürger. Und das ist schon krass. Und das ist so krass, das ist so krass, dass wir sozusagen, und wir können auch nicht mehr verstehen, sozusagen, also dass schon an dieser Stelle der sozusagen der Klammergriff greift. Der greift also nicht erst bei der CDU oder so. Also der greift nicht fern auf fernen Institutionen oder der greift nicht in den Ministerien oder in den Konzernen, sondern der greift sozusagen in deinem eigenen Wohnzimmer schon. Der greift in deiner eigenen Küche schon, dieser Klammergriff. Und dafür haben wir kein Verständnis. Und genau
Aber ich
das.
meine, wenn jemand sagt, okay, ach Quatsch, problematisieren, lass mal. Ich habe mir jetzt so einen Wagen gekauft, so ein Wohnmobil und da fahre ich jetzt irgendwie nach Norddeich und da treffen sich da immer Leute, die stellen sich da hin. Das ist ja ganz toll, mit denen kannst du so ein Würstchen grillen und dann fährst du irgendwann wieder nach Hause, dann wird ein bisschen gearbeitet und dann irgendwann kannst du mit dem Wohnmobil wieder fahren und irgendwie, ich mache mir einfach keine Gedanken und dann abends wird noch ein bisschen Vollnarkose geatmet, Fernsehen. Das machen auch viele.
Ja,
Und
aber
dann,
nur diejenigen sind,
die fühlen sich nicht verpflichtet, irgendein Problem zu lösen oder
Aber
die genießen das so,
also Ausnahmen
meckern vielleicht hier mal und da mal, aber sonst.
Also das sind aber nicht diejenigen, die uns das Leben schwer machen. Also diejenigen, die faul in der Ecke sitzen, die stehen niemandem im Wege. Wir haben
Ja, sie
tatsächlich
würden dann mit dem Modell entsprechen.
Nein, also zunächst die Gesellschaft finden wir alle sind daran sozialisiert, uns ständig mit Dingen zu befassen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Und genau dies motiviert uns dann dazu, etwas dagegen zu machen. Und das findest du überall. Jeder Nachbarschaftsverein, schon diese ganzen Vereine finden sich sofort Verschönerungsverein. Also, wir wollen etwas dagegen, machen das. Man muss etwas dagegen machen. Sofort findet sich eine neue Partei. Es kommt so eine Informationstechnologie auf Internet, Computer, Internet und schon kommt so eine Piratenpartei, dagegen müssen wir jetzt mal etwas machen. Wir haben globale Migrationsbewegungen, die überall auf der Welt stattfinden, die entstehen, weil sich auch in den Entwicklungsländern die Probleme aufschieben und irgendwann sind diese Probleme nicht einfach abzuwehren. Und jetzt kommen die einfach hin und sagen, dann müssen wir mal was dagegen machen. Man macht was dagegen. Also so, das passiert ganz schnell. Du wirst ganz schnell Leute finden, das geht ruckzuck. Ganz schnell. Ob das Bürgerinitiativen sind, da kommt einer hier, war es mal vor einiger Zeit, da wollte einer hier, ein Industrieller wollte hier eine Hühnerfarm, also eine industrialisierte Hühnerfarm. Schon haben sie was dagegen gemacht. Also dieses dagegen machen, also diese ganze Ökologie überhaupt, also auch diese ganze Energiewende und so, das bringt alles nichts, weil das nämlich alles darauf eingerichtet, etwas dagegen zu machen.
Wenn
Aber
man das konkret, also man kann
die
ja.
ganzen gesellschaftlichen Institutionen, also ob das nun staatliche Institutionen sind, das sind die ganzen Einrichtungen, die rechtlichen Institutionen, die wir haben, aber auch ein Großteil der Gebräuche, die sind alle darauf eingerichtet, solche Motivationsleistungen zu fördern. Und das passiert auch ganz schnell. Ruckzuck wird etwas dagegen gemacht, weil die Gesamtgesellschaft dafür da ist, das zu fördern.
Aber es gibt auch Leute, die machen was dafür. Also für etwas. Also
Nee, das ist. Nein, das.
nein, man kann sogar viele deiner Beispiele könnte man ja dahin also umdrehen und sagen, nein, die machen ja gar nicht irgendwas gegen, sondern die machen ja etwas
Das
für.
ist nun die andere Seite
Und
derselben
dann,
Sache. Also sie stellen
ja, nee, finde ich nicht. Also wenn jetzt Leute sagen, ach, ich finde das so toll, diese großen, mächtigen Bäume, die Kastanien, wenn die so im Licht sind und ich möchte schon ganz gerne, dass da so eine Baumreihe hier bei mir in der Nachbarschaft steht oder vielleicht sogar ein Wäldchen, mal gucken. Und dann fangen die Leute an, dahin zu wirken, dass man überzeugt den Nachbarn, der findet Kastanien auch toll, der nächste auch. Und dann sagen wir, ja, da hätten wir doch da dieses Grundstück da und dann können wir da ja mal gucken, ob wir da nicht also so Kastanienwald machen. Dann sagt einer, ja, das hätte ich auch gern, aber vielleicht könnte man das als einen Hain ausbilden, sodass die irgendwie mehr so im Kreis stehen. In der Mitte hätten wir dann ja die Möglichkeit, noch was zu machen, was vielleicht auch schön ist und oder sinnvoll, wo wir mit leben wollen. Das wäre ja überhaupt nicht irgendwie angetatscht durch irgendeinen Widerspruch, Widerstand, sondern einfach so. Ja, Mann, die Welt ist veränderbar und da hätte ich jetzt eine Idee. Und dann machen
Also
welche
die
mit
Gesellschaft, die wir
und
haben,
das ist gut.
ist eine Gesellschaft, die man bekommt, die hauptsächlich sozusagen das Dagegensein präferiert. Das ist dann genau die Gesellschaft, mit der wir es zu tun haben. Alle Nase lang kommt eine nächste Pädagogengeneration heran, die sagt, ja, also wir müssen jetzt immer etwas gegen diese oder jene Erziehungsmethoden, indem sie neue erfinden. Neue Erziehungsmethoden, neue Produkte. Und das ist so aussichtslos, dieses Dagegenmachen, nicht? Weil das ist eine Gesellschaft, ja, die so wie sie ist, die dann entsteht, wenn man den ganzen Tag damit beschäftigt, etwas dagegen zu machen. Weil wir
Nehmen wir
eben,
mal die
also es fehlt uns sozusagen eine ausreichende, wir haben keine zuverlässige Erklärung für Gesellschaft. Und die Soziologen sind ja auch, können das auch deshalb nicht erklären, die Gesellschaft, weil sie auch hauptsächlich damit beschäftigt sind, etwas dagegen zu machen. Diese ganzen Kausalitätskonzepte sind ja darauf ausgerichtet, nicht wahr? Dass sie meinen, wenn man Kausalität erstmal richtig, ja, wenn man sie erstmal richtig verstanden hat, dann könnte man etwas dagegen machen und so weiter. Also das ist alles so aussichtslos, dass also ich mir nur vorstellen kann, dass eben tatsächlich, man müsste, die Gesellschaft muss eigentlich ihren Überfluss statt Verzicht, Frank, müsste eigentlich im Gegenteil, das Gegenteil passieren. Es muss noch mehr Überfluss produziert werden. Es muss so viel Überfluss produziert werden, bis innerhalb dieses gesamtgesellschaftlichen Überflusses, also der gesamten Überfluss selbst wiederum Anfänge gefunden werden können, um genau diesen Überfluss dann mithilfe dieses Überflusses zu nutzen und dann auch zu bergen. Also und da kann dann vielleicht sein, dass so eine Social Media und diese ganze Digitalisierung, dass das tatsächlich was dazu beitragen kann, eben genau den Überfluss weiter, nochmal weiter zu steigern.
Also das
Das
könnte vielleicht sogar so sein, dass also diese ganzen Leute, die bürokratisch eingebunden sind und die immer am Verwalten sind und wo man sich auch irgendwie fragt, diese ganzen Ketten von Dokumentationsaufgaben und Kontrollaufgaben, sehr oft also so unnütz wie nur was, die schaffen nach unten hin immer nur Möglichkeiten weiter zu kontrollieren und so. Und dass die dann sozusagen durch Digitalisierung in einem Weil auf eine Weise überflüssig werden, dass sie dann auch tatsächlich freigesetzt werden. Und dann hätten wir also im Grunde all diese, also nehmen wir mal eine Steuerreform, die wirklich bringen würde, dass zum großen, dass es gerecht ist und einfach und eigentlich keinen Steuerberater mehr braucht, nicht? Und eigentlich auch keinen Finanzbeamten. So, nicht? Also nur, also man kann natürlich aufs Geld völlig verzichten, aber die nur so als so ein Beispiel. Ja, in dem Moment würden natürlich unheimlich viele Leute freigesetzt und die müssten dann eben gucken, wie sie sozusagen sich. Hallo, ist da noch einer?
Ja.
Also, gerade macht sich Klaus überflüssig.
Nee, ich habe nur einen Kräutertee, ich habe nichts gesagt.
So, okay, Kräutertee. Ja, also das wäre natürlich witzig, wenn all die Leute, die auch die Leute, die also so als Accessoires verkaufen, sinnloses Zeug, was also irgendwie nur in immer neu schwappen diese Zierartikel durch die Wohnungen der Menschen. Also da gibt es ja überall Leute, die also könnten auch irgendwie was anderes machen. Und ja, auf der Basis dieser Leute, mit diesen Leuten könnte man dann ja irgendwie versuchen, sozusagen Überflüssiges aufzuzehren oder erst richtig herzustellen, also oder die sind im Grunde schon die werden schon per Überfluss alimentiert, nur dass man denen sozusagen so diesen Titel anhängt, Kontrolleur oder Finanzbeamter oder was auch immer. Die sind eigentlich überhaupt nicht, was die machen, ist eigentlich Quatsch. Und man könnte die einfach, könnte sagen, ja, lass mal. Oder man könnte denen das Gehalt auszahlen und sagen, dafür brauchst du jetzt nicht arbeiten. So, also für mich läuft das auf so eine Gesellschaft her, die genug verkauft, genug produziert oder genug ermöglicht, das verteilt und alle Leute sind dann eben zu freiwilligen Arbeiten bereit, also dürfen freiwillig arbeiten. So, also ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen, ich habe das eben klarer gedacht, als ich das jetzt formuliere, hoffe ich. Auf jeden Fall, ja, also die Gesellschaft, die also so viel Überfluss produziert, dass sie dass eigentlich keiner mehr arbeiten müsste, aber witzigerweise arbeiten sie trotzdem. Und weil sie in diesen ganzen Institutionen hängen, die sich dadurch ernähren, dass sie also anderen Leuten ermöglichen, dagegen zu sein. Nee, also nein, das ist jetzt.
Naja, was.
Also ich kriege nur so gerade so ein irres Bild von Gesellschaft, aber
Ja, was ich beobachte
ja, genau.
oder was man ganz generell beobachten kann, vielleicht sogar, das ist, wenn man jetzt an einen beliebigen Arbeitsplatz in einem beliebigen Unternehmen geht, dann wird man feststellen, also dass die Leute tatsächlich, also es sind immer zu wenig Menschen also sozusagen im Unternehmen, weil es so zahlreiche Aufgaben gibt, also dass jeder also im Grunde genommen überlastet ist. Und wenn man jetzt aber jemanden dann sozusagen andersrum nochmal fragt, jetzt zieh mal einen Strich drunter am Ende des Tages, was hast du denn heute geschafft? dann ist das umgekehrt, ist es ja gar nicht so viel. Also sozusagen, man hat da so ein Paradox oder so eine Seltsamkeit, dass es auf der einen Seite sozusagen hat man zu wenig Menschen, aber trotzdem machen diese Menschen oft Dinge, wo man sagt, also mein Gott, also was soll das jetzt hier, ne? Also das, was ist jetzt der Beitrag, ne? Und deswegen glaube ich, wenn Andreas, wenn du jetzt so die Vorstellung hast, im Sinne von, naja, wir machen jetzt sozusagen da durch die Digitalisierung, jetzt widmen wir uns jetzt sozusagen dem Problem, irgendwie die Finanzbeamten loszuwerden. Ich glaube, da fällt diesem Finanzamt tausend Dinge ein, die sie anstelle mit diesen Menschen machen können. Also das ist vielleicht das, was der Klaus vor uns gesagt hat, sozusagen die Organisation gewinnt immer. Also durch eine, wie auch immer das tatsächlich funktioniert, also es esselt sich dann aus in den Aufgaben oder was auch immer.
Die Wasserämter, erst begradigen sie, dann entgradigen sie. Dann werden sie den nächsten Grund finden, wieder neu zu begradigen. Ja. Dann entgradigen sie wieder, genau. Und so weiter. Also das ist, sie haben das Gefühl, dass ihnen nichts passieren kann, weil irgendwie mit Wasser muss man immer was machen. So, und irgendwie was regeln und dann wieder entregeln. Und dann wieder neu regeln, dann gibt es eine neue Technik und dann wird und so weiter. Also im Grunde wird der Sinn. Aber was würden Sie tun, wenn man sagen würde, ja nee, das die Natur regelt das von selber. Das ist vielleicht schockiert dich das. Aber jetzt hier, guck mal, volle Lohntüte, bis auf weiteres, tschüss. Na?
Ja.
So, das ist ja die Situation, die jetzt im Grunde auch latent hinter diesem bedingungslosen Grundeinkommen diskutiert wird, ne? Dass also massenhaft Leute unter diesen Umständen merken würden, wie prekär ihre Lage eigentlich ist, wenn man sagen würde, komm, wir sparen Geld, also wir geben euch hier volle Lohntüte einer bestimmten Höhe, tschüss. Und ansonsten wird aber dadurch unheimlich viel mehr Geld eingespart, weil also die ganzen anderen Kosten, die damit verbunden sind, vom Bürostuhl, der angeschafft werden muss, bis eine Krankenkasse würde ja dann noch mit weiterlaufen können. Also egal, also was auch immer ist, oder man schafft es, dass die Leute generell gesund leben und sie vielleicht aufgrund eben gerade, dass sie sich dann eben darum kümmern können, gesund zu leben. Von sich an werden ja unheimlich viele Therapeuten freigesetzt, nicht? Die jetzt also auch meinetwegen überlegen könnten, ob sie jetzt nicht in der Küche am Küchentisch malen wollen oder so. Also gibt es, also verstehst du diese Gesellschaft, die in diesen riesigen Institutionen, ich glaube, Schule ist so der größte Arbeitgeber fast, nicht? Und dann kommen die Kirchenangestellten. Kirchen sind unglaublich reich und haben unheimlich viele Leute unter sich. Und das alles würde sich in einer auflösen, weil der Sinn für die konkrete Stelle eigentlich nur aufgeblasen war. Nicht? Das kann alles wegfallen. Und jetzt? Also das und jetzt ist aber gerade spannend. Nicht? Jetzt können Sie freiwillig was machen, Kontrolleure werden. Also es gibt natürlich Autoreifen, müssen weiter produziert werden, wenn man Auto fahren will. Will man das? So, also ich finde die Stoßrichtung, also ich finde das schon utopisch, nicht? Also auch in dem Sinne, was daraus werden würde.
Also naja, aber vielleicht. das, was daraus werden wird, dass das, also da hab, also meine Vorstellung ist ja folgende, die ja, sag ich mal, sich ja ganz gut zusammenfassen lässt. Also wenn man sich jetzt vorstellt, sozusagen die Urmenschen, die kommen aus einer, sag ich mal, mehr oder weniger, sie sind in den Wald gegangen, haben irgendwas gesammelt, haben Tiere gejagt und so weiter, um zu überleben. Und wenn du jetzt dir vorstellst, wir befreien durch Automatisierung und so weiter den Menschen von dieser komischen Art von Zwangsarbeit, sage ich jetzt mal. Was wird passieren? Die Leute sind wieder zu Hause und was machen sie? Also das kann man beobachten bei Rentnern. Die sitzen dann in ihrem Garten und machen genau das, was ihre Urahnen sozusagen ganz früher sozusagen in Afrika und in Mesopotamien da angefangen haben. Also du kommst sozusagen, das ist ja sozusagen spiralförmig, kommst du an einem Punkt wieder vorbei, wo du rüberwinken kannst und kannst sagen, genau, ich mache jetzt was, meine Vorfahren vor x tausend Jahren, keine Ahnung, auch gemacht haben, aber jetzt eben in einer, sag ich mal, gesellschaftlichen Umfeld oder sozusagen materiellen Umfeld, was Garten sich komplett von was, genau, du machst eigentlich das, was die früher gemacht haben, aber umgeben oder in einem sozusagen materiellen Umfeld mit Computern und so weiter. Ne? Also das ist, also so stelle ich mir das vor, weil was haben die damals gemacht? Also ich glaube, ich habe mal irgendwo einen Film gesehen, da hat eben so ein Historiker, war das so ein Arbeitshistoriker oder was weiß ich, also der hat eben darüber berichten können, dass im Mittelalter im Durchschnitt die Menschen 4 Stunden am Tag gearbeitet haben, aus den verschiedensten Gründen. So, und jetzt kann man sich ja fragen, also die haben ja jetzt nicht bloß 4 Stunden, sage ich mal, gearbeitet, sondern die haben ja dann auch irgendwas anderes gemacht. Also was haben die da gemacht? Ne? Also die haben sich ja dann mit sich selber beschäftigt, vielleicht auch Kunst gemacht und so weiter. Und das, diese Sachen würden ja dann aus meiner Sicht ja dann wieder ermöglicht. Ne? Also weil jetzt verbringen wir ja einen nennenswerten Teil unseres Tages, um diesen Überfluss herzustellen unter anderem. Ne? Also
mir würde zum Beispiel auch, aber auch einfallen, dass Atavismen wie Ehrhändel, Fäden aus irgendwie dem Gefühl persönlicher Beleidigung, sowas wieder auftauchen könnten oder symbiotische Stämme von Leuten, die also sozusagen in sich, in um sich kreisen, also jetzt nicht als Sekten, sondern in Form psychischer Abhängigkeiten nie gekannten Ausmaßes, also ich oder Leute, die ihre Körper verformen, weil irgendwie Verformen auch irgendwie so eine Extremerfahrung ist. Und also ich kann mir eine ganze Menge Sachen vorstellen, die dann passieren können, wenn du eben, wenn dich keiner fragt, wie du am nächsten Morgen im Büro wohl aussiehst. Oder was du, also da, also ich kann mir eine ganze Menge vorstellen, was eben in unseren Maßstäben und unseren Sichtweisen völlig widerstrebt oder auf jeden Fall entgeht oder also ich finde das jetzt erstmal gar nicht, ich will das gar nicht mal bewerten, sondern also so eine Gesellschaft könnte oder so eine, weiß nicht, ob man das dann noch Gesellschaft nennen kann, kann sich in unglaubliche Richtungen entwickeln. Dass man dann nachher sich fragt, also, wo hat sich der Kampf darum, um diese Art von Befreiung denn gelohnt oder was ist das jetzt?
Ja. Also, aber ich glaube, das betrifft uns, das wird uns wahrscheinlich nicht mehr betreffen.
Nee, also, uns betrifft auch nicht.
Aber das ist trotzdem ein interessantes Gedankenspiel, ja.
So die diese Ideen mit dem Überfluss, der da ist, eben etwas Befreiendes anzufangen, so verstehe ich erstmal Klaus, nicht, dass also wir das nutzen können, um in diesem Klammergriff zu entwinden und eine Idee zu bekommen so das Licht der Freiheit zu atmen oder so, nicht? Also oder zu gucken, wie man sich dann meinetwegen auch einfach so auf die faule Haut legen kann, vielleicht. Ist ja auch nicht schlecht. Also ich finde das sehr toll, wenn man also jetzt also diese ganzen Menschen, die in Verwaltungen arbeiten oder sich mit Plastikspielzeug ohne Wert beschäftigen, das herzustellen, zu vertreiben und Kindern aufzunötigen. Und so, das ist alles ja Dinge, die da kann man was Hübscheres machen, ne? Also sowas. Ich weiß nicht, ob ich klar mache, wo ich bin so. Ich bin in letzter Zeit Vernünftigkeits-unbehaglich. Wie soll ich das sagen? Also es gibt zum Beispiel dieses Phänomen, dass wenn so Architekten Siedlungen machen, dann haben sie rechteckige Wege und die Leute laufen ganz woanders hin und die Hausmeister ärgern sich. Und dann hat man festgestellt, dass da, wo die Leute langlaufen, dass es nicht unvernünftig ist, sondern genau die Effizienz hat, die man eigentlich braucht. Also hat man dann was grün eingesät, dann Leute laufen lassen, dann hinter denen hergepflastert. Nicht? Also es wird im Augenblick, gibt das wieder eine Welle, wo das wieder hochspült. Ich habe das vor, weiß nicht, zig Jahren, als ich auf der Stubnitz gearbeitet habe, habe ich das auch schon, habe ich das mit einbezogen. Und dann kann man das ja so weiter fortspinnen, nicht? Dass also im Grunde die Leute durch die Wege, die sie gehen, eben bestimmen und dass dann die Verwaltung sich darauf einstellt, dann werden Systeme gefunden, mit denen man das besonders genau vorhersehen kann, so dass man also die Wege der Leute dann schon sozusagen antizipiert. Man hat auch gewisse Möglichkeiten, das so ein bisschen zu steuern und so, und das wird immer vernünftiger. Ne, weil es also effizient ist, weil jeder gerne da lang geht, wo er sowieso lang gehen würde und so. Und für mich wird das immer unheimlicher. Und es ist unheimlich schwer zu erklären, warum. Ne? Das ist einfach, ich finde, es ist ein Desaster. Nicht? Also alle sind zufrieden und durch diesen Zufriedenheits-Wattewust kommt man nicht zu dem Punkt, der dahinter liegt, den man also nur schwer erfassen kann. Ne?
Wer ist zufrieden? Hm?
Na, die Leute, die dann eben auf den Wegen gehen, auf denen sie auch gehen würden. So hampelt da jeder sozusagen über den Rasen und macht da ein blödes Pettchen, das also hässlich aussieht und wo der Hausmeister das dann wieder mit einer Überschreitschranke irgendwie verhindern soll und so, nicht? Und wird ärgerlich und jetzt machen die aber so, dass sie also, bevor sie überhaupt irgendetwas anlegen, sehen sie so ein Kraut ein, nicht, das den Boden bedeckt. Wann warten sie, bis die Leute gezeigt haben, wo sie langlaufen wollen? Und dann legt man genau da die Pflastersteine hin, sodass die Leute sich die Füße nicht dreckig machen. Das sieht dann auch noch irgendwie organisch aus, weil diese Wege haben immer so eine schöne, geschwungene Form. Und dann hast du auch die Leute sofort sortiert. Es gibt also Leute, die Abweichler sind, die laufen trotzdem eigene Wege. Das sind aber wenige, die gelten dann als originell und verlieren sich aber, weil sie keine Spuren hinterlassen. Die anderen hinterlassen aber auch keine Spuren, weil sie also da lang laufen, wo man das schon antizipiert hat und so weiter. Nicht? Also es ist im Grunde so ein Moment, schöne neue Welt. Aber es ist völlig gewaltlos. Es entspricht den Bedürfnissen der Leute. Man kann sogar sagen, wenn wir jetzt also folgende Baumaßnahme in der Gegend machen, dann werden wir umpflastern müssen, weil dann werden die Leute, die Bushaltestelle meinetwegen ist dann da statt da, also werden die Leute anders über den Rasen laufen. Warten wir ein bisschen, dann verlegen wir die Platten. Nicht? Also das ganze System ist hochflexibel, passt sich an und man kann sagen, die Leute stimmen mit ihren Füßen ab, im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Zugänge in ihrem Viertel so laufen. Ne? So. Das kann man, das ist auf eine ganz eigenartige Weise demokratisch. Das hat ist auch wie der Markt, wo man eben sagt, also die Leute kaufen, was sie kaufen und was sie nicht kaufen, das wird dann eben nicht sein. Und das, was sie viel kaufen, wird dann eben besonders viel geben. Also wird sich das da dann also im Grunde ist das genau dieselbe dieselbe Technik, ne, nur jetzt eben auf dieses auf Gartenwege oder Parkanlagen und so angewendet. Und mir ist das eben unheimlich. Und ich kann nicht genau sagen, warum, beziehungsweise da schreibe ich gerade, versuche ich gerade einen Text zuzumachen, mit dem ich das also irgendwie einkreisen kann. Einen künstlerischen Text soll das natürlich werden, aber die Da kann keiner was gegen haben, weil es irgendwie okay ist, weil niemandem wird was aufgezwungen, außer der Architekt, der da sonst gerne mit dem Zirkel und dem Lineal zugange gewesen wäre, der ist jetzt frustriert. Der muss sein Zirkellineal zu Hause lassen, nicht? Aber der hat natürlich seine tolle Planungsmöglichkeit, im Computer vorher zu simulieren, wo die Leute wohl langlaufen werden. Und die geheimen Manipulativen, also wenn man da eine Anhöhe macht, da hat man eine kleine Hecke und so weiter, so dass die Leute bestimmte Sachen nicht mehr sehen. Damit kann man sie auch so ein bisschen lenken, nicht? Also es geht bis hin nach Mekka, nicht, wo die Leute auf entsprechende Weise gesteuert werden, nicht, dass da keine Unfälle passieren. Da passieren nämlich sonst immer viele Unfälle. Nicht so. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Also ich bin
Also
an einer Grenze am Rütteln, wo ich aber sehe, dass alle das gar nicht so wollen würden oder so. Ganz komisch.
ja. Aber was vielleicht ist jetzt fährt mir ja gerade sowas ins Hirn. Klaus hat vor uns gesagt, ja, und dann sozusagen jeder ist dagegen. Aber wenn man jetzt sozusagen in dem Sinne könnte man ja auch frech behaupten und sagen, ja, Moment, also du bist ja auch gegen den Überfluss. Deswegen behandelst du ihn ja
Nicht,
nicht.
das ist ja genau das. Das hatte ich ja gerade gesagt. Das hatte ich ja gerade genau das Gegenteil gesagt. Das hatte ich ja gesagt, dass man eben eigentlich vermehren müsste. Weil nämlich, das ist immer so dieses Versuch, nicht wahr? Mit dem Zeigefinger zu kommen und zu sagen, du musst etwas dagegen machen. Also in dem Fall, also ihr müsst verzichten. Ne? Wir müssen was dagegen
Ja.
machen. Und die Erfahrung besagt doch, es gelingt nicht. Außerdem kann man Bedürfnisse nicht zentral steuern. Außerdem, wenn Verzicht, das kapieren diese Leute einfach nicht. Wenn Verzicht, dann müsste auch der Verzicht ein Bedürfnis sein. Also das Bedürfnis auf Verzicht. Und auch das unterliegt der sozialen Produktion. Nee, sondern im Gegenteil, also noch mehr Überfluss. Also eben nichts dagegen machen, sondern im Gegenteil. Denn ich meine, es ist ja nun so. Man kann die Sache auch mal von der anderen Seite aus betrachten. Also Ökologen sagen, ob diese Rechnung stimmt, wahrscheinlich stimmt die irgendwie so. Es gibt verschiedene Schätzungen. Manche sagen, wollten alle Menschen auf der Welt so leben, wie wir hier leben, dann bräuchten wir 5 Erden. Also wir bräuchten 5 solche Planeten, die wir ausbeuten plündern können, damit alle Menschen so leben können. Oder manche sagen 3, aber eher auch immer. Aber allein die Größenordnung ist ja interessant. Ob das stimmt, ist ja jetzt eine andere Frage, aber die Größenordnung ist doch interessant. Das Interessante ist aber nun, die andere Rechnung ist aber, das, was produziert wird, würde tatsächlich ausreichen, um jeden Menschen, also du musst das immer mal sehen, alles, was global produziert wird, an aller Art, ob das Waren, Güter, Dienstleistungen aller Art, Häuser, Straßen, alles, würde alles
Würde
ausreichen,
ausreichen, Dicke.
um alle Menschen. Verstehst du, was ich meine? Also es ist nicht
Ja.
so, die Ökologen sagen dann immer, wir haben so eine Verschwendungsproduktion und die muss zurückgefahren werden. In Wirklichkeit reicht die Erde ja aus. Also es reicht ja aus, um sie alle zu enden. Nur wir haben den Klammergriff, der uns genau daran hindert, diesen Klammergriff, der uns daran hindert, etwas anderes in Erfahrung zu bringen.
Diese Übersteigerung, das schlägt ja dieses Cradle-zu-Cradle-Prinzip vor. Dass also man sagt, also ein Wald besteht und braucht sich nicht auf und immer wieder fallen die Blätter runter und werden neu aufbereitet. Und wenn man also so eine Perfektion erreichen könnte, dass also alles, was wir machen, Cradle to Cradle, wiederverwendet wird, könnten wir die Produktion ins Unermessliche steigern, weil nichts geht verloren und die Produktivität ist gesichert, nicht? Und kann sogar noch wachsen. Und dann hätten wir diese Situation. Nicht, dann hätten wir die Situation Urwald, dass also alles ineinander
Ja,
läuft
zunächst in der
und
ökologischen Wirtschaftsweise wäre tatsächlich wie in einem Urwald, da gibt es keinen Müll, sondern nur Ernährung
genau.
gegenseitig.
Und jetzt setze ich ja sozusagen mein Argument, das kommt ja jetzt sozusagen von oben auf dich zu, weil ich sage, daraus ließe sich eine wunderbare, vernünftige Welt machen, ne? So dass also unglaublich viele Bedürfnisse erfüllt werden, unglaublich viele Bedürfnisse erfunden werden können, die also in so einem Bereich dann sich realisieren können, richtig, wirklich realisieren können. Das wäre bunt, das wäre an den richtigen Stellen auch karg, das wäre hier religiös, dort atheistisch, es wäre also alles würde vorkommen und man hätte das Gefühl, es wäre auch noch vernünftig eingebettet. Und jetzt sage ich, und das ist mir total unheimlich.
Warum?
Ja, eben. Ich kriege ein Grausen, wenn ich daran denke, wie.
Wer weiß, damit wahrscheinlich zu Ende ist. Also, wie
Es
heißt es schön, wenn,
wäre zu Ende, ja, genau. Das wäre, ja.
also also ich habe letztens so dran gedacht, also aus irgendeinem Zusammenhang habe ich an die Zahl Pi gedacht. Und die ist ja sozusagen irrational und was weiß ich alles. Und im Grunde genommen, und ich habe irgendwo, das ging so um Verschlüsselung, was weiß ich, also und jedenfalls hat da jemand eben gesagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, sozusagen in der Zahl Pi sind alle Texte und alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was denkbar und undenkbar ist, kommt, weil sie eben unendlich ist, kommt da irgendwie drinne vor. Und da dachte ich jetzt, ah, das
Was
ist ja
kommt
ein
da
Ding.
drin vor? Was kommt da drin vor?
Alles, alles. Weil die Zahl an sich ist unendlich, also du findest nie ein Ende, sie aufzuschreiben, und sie ist noch in sich so variabel und so weiter, die wiederholt sich nicht.
Ja, und
Und
was heißt das drin vor? Was heißt das?
alle Texte, die du dir ausdenken kannst, alle Gedanken, die du haben kannst, kannst du irgendwo in dieser Zahl Pi unterbringen. Als verschlüsselt. Ja, und
Das ist die Bibliothek zu Babel oder das ist bei Stanislaw Lem gibt es das eben auch als na ist egal, aber ja genau, man kann das alles
genau,
ist
und da
drin.
ist es, und da ist mir es auch so kurz unheimlich so geworden, weil ich mir dachte, wenn das alles da drinne schon steckt, in dieser sozusagen, für uns ist es ja bloß ein Symbol, aber sozusagen in diesem Ding drin, ne? Und ich glaube, das ist so die Unheimlichkeit, Andreas, die du vielleicht so siehst, wenn wir alle vernünftig sind, dann ist es zu Ende. Also dann, was soll da passieren? Also dann ist ja sozusagen, also dann ist ja wahrscheinlich auch schon alles gedacht. Also könnte ich mir vorstellen, dass es so eine gewisse Unheimlichkeit ist, wo vielleicht auch keine Irritation mehr möglich ist, aus der irgendwas Neues entstehen würde. Ja, also ich meine, wenn man sich jetzt so vorstellt, also
Also alle Entwicklung wäre nur Entfaltung dieses Symbols oder dieser Zahl. Und also in dieser Entfaltung wäre noch so ein Reiz. Und wenn man jetzt sich vorstellen würde, es wäre alles entfaltet, dann wäre noch das Reisen würde übrig bleiben, als eine Form dieser Entfaltung nachzugehen. Und wenn du aber sozusagen unendlich lange lebst, würdest du irgendwann merken, dass das Ganze einfach nur Pi ist. Und dann würdest du wahrscheinlich einfach die Pistole nehmen und einmal kurz
genau,
nachdrücken,
enttäuscht,
oder?
man wäre
Oder?
enttäuscht von sich selber, weil man nur eine Wiederholung dessen ist, was schon mal irgendwie geschrieben wurde. Oder was weiß ich, was mal irgendwo anders drin. Also jedenfalls mit dieser Pi-Geschichte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, sag ich mal, so das Gefühl, was du mit dieser Unheimlichkeit der Vernunft, der Vernünftigkeit vielleicht, wenn man es so bezeichnen will, was du so beobachtest, wo du sagst eben, naja gut, dann machen wir das eben, wenn die Leute jetzt nicht auf diesen geraden Gehwegen, dann machen wir eben Trampelpfade, weil wir wissen und so weiter, und jeder hält sich so einigermaßen dran oder vielleicht auch nicht und so weiter. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das auf
Also ich
dich
hatte
eine.
erst gedacht, wenn jetzt also da jemand sagt, also ich möchte aber wieder rechtwinklige Wege haben, dann könnte er ja eben dann in diesem Park, der dann ja entstanden wäre, würde er dann eben über die Wege hinauslaufen und versuchen sozusagen Wege in rechten Winkeln zu prägen, indem er da immer da langläuft. Nicht? Vielleicht findet er ja jemanden, der das dann mitmacht und so. Und dann würden aber ganz cool, würden die sagen, okay, die Leute wollen das, dann legen wir da eben auch noch Platten lang. Brauchen nicht so breit sein wie der andere, machen wir. Ne? So. Und oder eben es ist einer, der eben in die Gebüsche läuft und ansonsten eigentlich gar nicht richtig bemerkt wird, der geht auch verloren. Nicht? Der ist einfach spurlos. Und auch das duldet das System. Du kannst auch die wildesten Zickzackwege laufen. Da du ja als Einzelner nichts kaputt machst, ne, da entsteht einfach kein Pfad und ist das sozusagen egal. Kann aber vorkommen. Selbst sozusagen diese Abweichung, dieses Protestlaufen gegen den Mainstream würde einfach nur dazu führen, ja gut, das ist dann da, für dich ist das witzig, die anderen haben es gar nicht bemerkt und Spuren hinterlässt es schon gar nicht. Nicht? Weil der Park hat noch so seine eigenen Gesetze vielleicht. Und so da fing ich so an zu merken, aha,
aber ist das nicht
das
einfach nur
ähnelt
ein An hm? Das
ja.
ist doch eigentlich nur eine andere, sage ich mal, Erzählweise von dem, wo wir vor uns gesagt haben, die Organisation gewinnt immer. Also egal, ob du jetzt sozusagen den Weg, der da vorgeschrieben ist, folgst und sozusagen auf den ausgelatschten Trampelpfaden
nee,
bist, oder ob du nebenher diesem System, diese Organisation, ist es ja im Grunde genommen egal. Pff, mein Gott, also im Zweifelsfall erklärt dann sozusagen dieser Wegemensch, der dafür verantwortlich ist, sagt dann, tolle Idee, dass du hier auch nochmal rechtwinklig gelaufen bist. Oder bin ich jetzt falsch?
Also die System. Heutigen Institutionen, die sind ja blockierend, ne? So, die würden ja sozusagen um den eigenen Bestand machen, würden die ja auch unvernünftig handeln. Weil die wollen ja einfach ihre innere Struktur, irgendwie die Wasserbauleute wollen eben einfach die ganze Zeit weiter Wasserbauten bauen und jetzt kommt einer und sagt, aber das Gelände ist doch trocken, dann definieren die eben Sand als Flüssigkeit oder so, ne? Das ist aber dann meinetwegen nicht wirklich produktiv. Der Gedanke hinter dieser Wegegeschichte oder hinter der Zahl Pi ist, dass eben dass da kein Widerstand ist, sondern dass also die Anpassung möglich ist, nur jedes Mal gemäß, ne? Wenn jetzt der da die bizarren Wege läuft, sagt, ich will aber Spuren hinterlassen, dann muss er sich was einfallen lassen, dass er Spuren hinterlässt, nicht? Dann würde da eben auch ein Weg laufen, nicht? Wenn er Spuren hinterlässt, wenn er keine hinterlässt, dann hat er Pech gehabt, nicht? Weil er eben eine spurlose Existenz hätte, nicht? Also wie er die anlegt, nicht? Dann könnte man ihm noch Eitelkeit vorwerfen, dass er sagt, also wieso 1000 Leute, die hinterlassen alle keine Spuren, weil sie also im Mainstream auf den Plattenwegen laufen, da hinterlässt man keine Spuren. Gut, sei doch zufrieden, du hinterlässt da bei dir im Gebüsch, wie du so Durchstrom hast, hinterlässt du eben auch keine Spuren. Bist du irgendwann weg und gut. Ne? Also diese unglaubliche Flexibilität, die dieses System zeigen würde, nicht? So ist aber, und man kann sagen, also im Grunde spiegelt sich damit auch ein Charakterzug unserer Konsumgesellschaft wieder, nicht? Also das ist sozusagen ist so wesensgleich oder ähnlich oder ja einfach ähnlich, so, nicht? Also der Sinn von Utopie an so einer Stelle, der scheint mir dann in Frage zu geraten, nicht? Also wenn es nicht also die großen Paradigmenwechsel gäbe und man plötzlich vor der ganz neuen, völlig anderen Konfrontation stehen würde, nicht? Aber erstmal wäre das also für mich das Ende von der Notwendigkeit von Utopie. So. Also, weil eben alle dafür sein können. Also es ist jetzt also, um auch zu gucken, wie sich ein Dafür zu einem Dagegen verhält.
Aber das ist doch so ähnlich, wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, dieses, sag ich mal, Trialogspiel. Ne? Also ich habe, der Micha hat was er nicht mehr braucht, was ich brauche und so weiter mit diesem Überfluss. Und jetzt jetzt stellen wir ja fest, also manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und das sind doch diese Spiele, die sind doch nicht nur, sage ich mal, in dem Sinne, dass sie irgendwie zeigen, bla bla, wir können jetzt irgendwas mit diesem Überfluss machen, sondern sie sind ja eigentlich auch wie so eine, Entschuldigung, wie so eine Zeigerpflanze wenn man jetzt in den Wald geht oder sowas, dass sie eben dadurch an diesen Stellen, wo das nicht funktioniert, uns auch etwas darüber verraten, wo eben diese Widerstände in der Gesellschaft irgendwo drinne hocken, sozusagen. Aber das ist ja dann, na gut, wenn man, dann weiß man, dass es so nicht geht. Und das, ich glaube, jetzt wäre es dann das Dümmste, wenn man dann sagt, alles klar, ich mache jetzt was gegen diesen Widerstand.
Ja, genau.
Und so wie ich dich verstanden habe, Klaus, ist es dann doch schlauer, nicht mehr sich um diesen Widerstand zu kümmern, sondern sagen, na gut, dann schmeiße ich jetzt sozusagen die Würfel alle wieder zurück in den Becher und jetzt würfel ich nochmal. Und dann gucke ich mal, was anders rauskommt.
Naja, sicher. naja, aber ich meine, ach, das ist vielleicht auch alles gar nicht so wichtig, was wir da so zusammen spekulieren. Vielleicht, also ich weiß auch nicht, ob das mir fällt da also. Aber mir ist eben, wie gesagt, nur die Idee gekommen, irgendwer hat es mir neulich erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer es mir erzählt hat, wenn man ständig mit Leuten redet, dann vergisst man, wer es war. Ich kann mir auch nicht alles aufschreiben. Hat mir erzählt, ich glaube, irgendein Krebsforscher, ich glaube, ob es ein Schwede war oder so, hatte die Überlegung angestellt, hat es dann auch anfänglich mit Tierversuchen versucht, der auch daran gescheitert war, zu sagen, die Krebsforschung kommt deshalb nicht weiter, weil sie Angst vor dem Krebs hat und weil man ständig versucht, was dagegen zu machen. Also man muss den irgendwie wegschneiden, wegoperieren, wegmachen, ne? Und das klappt irgendwie alles nicht. Und dann hat er, ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es ein Schwede war, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam ein Krebsforscher, hatte wohl die Idee gehabt zu sagen, nö, das dagegen machen müssen wir mal lassen. Und dann kam der auf die Idee, könnte es vielleicht sein, dass man Krebs dadurch in Schach hält, dass man einen zweiten Krebs dem Körper beibringt.
Gegenfeuer, aha.
Ja, dann hatte das wohl so wurde mir das berichtet. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber man kann sich das vorstellen. Der hatte wohl bei Tierversuchen einigermaßen interessante Erfolge erzielt. Also, das heißt, so ein Krebs, dass sich zwei Krebssorten gegenseitig in Schach halten. Und dann mit dem Körper gesund. Dann hat der Körper Krebs, der geht dann also nicht weg, sondern die halten sich nur gegenseitig in Schach. Der Körper kann gesund bleiben. Also ich finde so etwas beispielsweise, dass das mir scheint der Grund zu sein, ob die Forschung nicht weiterkommt. Weil sie, eben, oder auch diese AIDS-Forschung und so, wir müssen was dagegen machen. Ne? Oder nehmen wir diese Autoimmunkrankheiten. Ich habe gelesen, diese Autoimmunkrankheiten, die gibt es nur bei Menschen, also Tiere haben die nicht. Und die gibt es bei Tieren, die Gefangenschaft leben. Also bei wilden Tieren keine Autoimmunkrankheiten. Nur bei Tieren, die in Gefangenschaft, bei Pferden, Hunden und so etwas, gibt es sowas, und bei Menschen. Autoimmun. Und dann kann man ja wohl ableiten, dass Autoimmunkrankheiten eben tatsächlich zivilisationsbedingt sind. Und wenn man schaut, was wissen eigentlich, also welche Tiere, was können sie gegen diese Autoimmunkrankheiten eben machen? Man muss was dagegen machen. Und dann, wenn Sie feststellen, dass der Körper die Krankheit selbst herstellt, also durch sich selbst herstellt und es also keine Ursache dafür gibt, dann sind Sie völlig machtlos und hilflos. Die können sonst sehr viel. Wo ist die Medizin extrem gut? Extrem gut ist immer da, wo sie eine Ursache feststellen kann. Also immer da, wo man den Körper wie so eine Puppe oder wie so einen Mechanismus auffassen kann. Chirurgen, ne? Die können extrem viel. Die können, weil sie genau da lokalisieren können, ne? Wissen die alles, da können die aber, weil sie immer Ursachen lokalisieren können, also das heißt zurückführen auf wenige Bedingungen, und dann können sie das Bewegungsgefühl ganz genau analysieren. Deshalb kann man Knochen so gut wunderbar schienen und alles Mögliche, was sie alles machen, Organe transplantieren und alles Mögliche. Aber immer dann, wenn es um Autoimmunkrankheiten geht, da kommen sie nicht weiter. Also, das hängt auch damit zusammen, dass man eben meint, man müsse etwas dagegen machen. Oder es kann vielleicht eben sein, dass das der Grund ist, weshalb der Körper krank wird, die sich diese Autoimmunkrankheiten auswirken, weil das ist das, was der Körper einfallen lässt, wenn er feststellt, dass er gegen Zivilisation nichts machen kann.
Also ich habe das Gefühl, dass, oder beziehungsweise meinte bisher, dass Autoimmunkrankheiten deswegen Zivilisationskrankheiten sind, weil wir eben einen riesigen Teil der Krankheiten, an denen die Menschen sonst sterben, bevor Autoimmunkrankheiten überhaupt als Metakrankheiten sozusagen zupacken können, nicht? Die überleben alle. Und dann ist auf einmal so der Moment, dass die Tragweite dieser Krankheiten auf einmal sichtbar wird. Während sonst sind die Leute schon alle immer gestorben an all den anderen normalen Krankheiten, bevor irgendeine Autoimmunkrankheit wirksam werden konnte. Aber das kann sein, dass das einfach eine Fehlinformation ist.
Naja,
Also
keine
die.
Ahnung. Aber zunächst, Und mir scheint zumindest, dass da ist irgendwas dran. Der Körper wird also krank, weil er sich einfach darauf einrichtet, gegen Zivilisation nichts machen zu können, weil er ja auch nicht weiß, der Affe weiß ja nicht, was Zivilisation ist. Der Affe hat ja kein, es ist ja nur Umwelt. Die Zivilisation, der, für den ist das nur Umwelt und der weiß nicht, was das ist. Na gut, aber wir lassen es erstmal dabei, würde ich sagen, für heute. Mir fällt nämlich auch nichts mehr ein zu dem Thema erstmal. Oder fällt dir noch was ein?
Nein, ist
Nee.
gut. Ich bin auch müde.
Ja, also
Oder Frank,
gemessen,
wie?
ich habe also meine Fragen habe ich gestellt und ich bin für den heutigen Tag zumindest mit Antworten ausgerüstet, die mir erstmal weiterhelfen, sozusagen da nochmal weiter nachzudenken. Genau, also ja, also von daher machen wir gerne Schluss. Hier dämmert es auch so langsam.
Ja.
Genau. Also ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wer
Nächste
auch immer
Woche.
da. Hm?
Nächste Woche machen wir weiter, genau.
Genau. Wer auch immer dabei sein wird. Also
Ja.
dann macht euch noch einen schönen Abend. Ciao,
Also,
ciao.
ja, du auch.
also, tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Andrea.
Ciao. Raus, tschüss.
Tschüss.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.